Hallo und herzlich willkommen
zu Lukas,
dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Heute mit gleich zwei Romanverfilmungen eines Klassikers von Stephen King, Friedhof der Kuscheltiere.
Viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lukas. Das ist der Filmpodcast mit Lukas Knabe, das ist der Herr mir gegenüber und Lukas Gröning, das bin ich. Hallo Lukas.
Hallo Lukas, herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass wir uns wieder hier zusammengefunden haben, war jetzt doch wieder eine ganze Weile zwischen der letzten und dieser Folge vergangen. Aber ich denke mal, da wir heute zwei Filme gleich vor der Brust haben, können wir das Ganze so ein bisschen vielleicht ausgleichen.
Absolut. Ich habe mir schon wieder vor meinem inneren Auge zurechtgelegt, wie wir uns dafür entschuldigen, dass es schon wieder so lange gedauert hat. Ich lasse es jetzt eigentlich einfach wirklich komplett. Auch das habe ich, glaube ich, schon tausendmal gesagt, dass wir das einfach lassen. Aber diesmal machen wir es wirklich. Wenn die nächste Folge dann erst in 2-3 Monaten kommt, dann ist es halt einfach so.
Ja. Ihr könnt euch dann auch sicher sein, dass wir noch kein Geld mit diesem Podcast verdienen.
Das stimmt.
Nebenbei arbeiten müssen, ein Leben haben. Aber trotzdem, jedes Mal immer wieder aufs Neue gerne hier sitzen, ins Mikrofon säuseln und euch ja 1-2 Stündchen versüßen oder auch nicht, je nachdem.
Das sind ja tatsächlich manchmal so ein bisschen die Gedankenspiele, die im Kopf rumdrehen. Wäre es jetzt eigentlich unverschämt, einen Patreon-Account zu machen und dann einfach mal Geld einzunehmen von irgendwelchen treuen Fans oder so? Also von den 2 Hörern, die wir haben.
Ja, also
hallo Mama, hallo Papa.
Zählt, glaube ich, schon zum guten Ton, dass Werbung geschaltet wird und so weiter, dass es dann auch Tassen gibt und dass es T-Shirts gibt und Kugelschreiber und so weiter und so fort. Wenn da Interesse besteht, könnt ihr uns das gerne mal entgegnen. Wir sind da natürlich ganz Ohr und könnten da auch relativ schnell reagieren, aber ich glaube, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik.
Das ist, dass wir es so lange gebraucht haben, ist umso trauriger, weil es ja eine Art, naja, das kann man jetzt schwer so bezeichnen, aber eine Art Zuschauerfolge war im Prinzip, weil mein Papa hat sich ja den Film gewünscht. Grüße an dieser Stelle. Der ist nämlich großer Fan des berühmten Horrorautoren Stephen King und hat sich gewünscht, dass wir mal über Friedhof der Kuscheltiere reden. Und ja, was macht man da? Da gibt es ja 2 Verfilmungen, beziehungsweise es gibt noch eine Fortsetzung von dem 89er-Film. Und wir haben gesagt, ja komm, wir gucken einfach beide. Wir haben uns Friedhof der Kuscheltiere, beziehungsweise im Original Pet Cemetery, aus dem Jahre 1989 und aus dem Jahr 2019 angeschaut. Eine Neuverfilmung dieses Films. Und ja, genau. Also im Prinzip 2 Verfilmungen von Stephen Kings, das kann man, glaube ich, sagen, kommerziell erfolgreichstem Werk. 1983 kam das Ding raus, eben Titel Pet Cemetery. Übrigens falsch geschrieben, denn Pet Cemetery, der Titel des Romanes, wird, also da wird Cemetery so geschrieben, S-E-M-A-T-A-R-Y. Und das ist natürlich nicht richtig, das ist natürlich falsch. Also Cemetery wird natürlich anders geschrieben. Wie? Das könnt ihr jetzt googeln. Also im Prinzip mit ganz vielen E's statt A's und C statt S. So.
Genau.
Und jetzt haben wir es schon verraten. Super. Jetzt müsst ihr es nicht mehr googeln. Auch das ist Service. Dafür kann man doch mal einen Monat warten auf eine neue Folge.
Richtig.
Genau. Und ja, wie ist das zu erklären? Weil es da um so eine Art Tierfriedhof geht, der von Kindern eben dann errichtet wird. Und da wird natürlich nahegelegt, okay, das ist schön. Das sind Kinder. Kinder sind dumm. Kinder können nicht schreiben und buchstabieren. Und deswegen macht die das so.
Ja, nein. Man möchte es den Kindern andichten, dass das Kinder geschrieben haben könnten, weil die Schrift des Schilds im Film auch sehr, sehr infantil oder laienhaft aussieht. Aber es könnten natürlich auch die ungebildeten US-amerikanischen Bürger sein, die das Land unterjocht haben.
Wir sind mitten in der Interpretation.
Aber ich nehme mich noch mal ein bisschen raus. Wir wollen ja noch mal ein bisschen was vorher zum Film sagen, worum es da vielleicht geht. Ich würde einfach mal mein kleines Manuskript, was ich mir mal zusammengeschrieben habe, was man ja eigentlich gar nicht so von uns kennt, sonst machen wir das immer so ganz spontan nebenbei. Aber diesmal dachte ich mir, komm, setz dich mal 2 Minuten hin und schusterst mal so eine kleine Zusammenfassung. Eine Zusammenfassung ist es gar nicht, aber so einen kleinen Teaser zusammen. Den würde ich jetzt einfach mal ganz kurz so vorlesen.
Es folgen die professionellsten 1-2 Minuten in der Geschichte von Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe, meine Damen und Herren. Film ab.
Bitte kein Druck. Film ab, genau. Klappe die erste. Die junge Familie Creed zieht im Sommer vom stressigen Boston in die großen Wälder des Bundesstaates Maine in die Kleinstadt Ludlow. Als der Familienvater und College-Arzt Louis Creed allerdings eine entsetzliche Begegnung mit einem verunfallten Leichnam hat und Nachbar Judd Crandall verrät, dass hinter dem Haus der Creeds im Wald ein alter Tieffriedhof besteht, beginnt sich das anfänglich gemütliche neue Domizil der jungen Familie in einen Ort des Unglücks und der Tragödie zu verwandeln. Als allen voran Stubentiger Church von einem LKW überfahren wird, er soll nicht der Letzte gewesen sein. Alte Erinnerungen, Verlust und eine mystische Ruhestätte plagen nun das junge Glück der Creeds.
Und damit haben wir alle Berechtigung, uns einen Patreon-Account zu machen, würde ich sagen.
Sehr schön.
Ja. Dann, jetzt kann es losgehen.
Wunderbar.
Ja, mit dem Geld verdienen.
Machen wir Schluss.
Ja, wunderbar. Genau. Das ist im Prinzip so, kann man sagen, die Story des, oder ja. Wir haben natürlich ab einem gewissen Punkt erstmal abgebrochen, aber wir werden, das kann man vielleicht auch sagen, wir werden spoilern müssen in diesem in diesem Podcast, denn wir wollen natürlich vor allem auch über Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Verfilmungen sprechen und die finden zu einem Großteil gegen Ende oder in der zweiten Hälfte statt. Deswegen werden wir ab einem gewissen Zeitpunkt auch dann Sachen verraten, Twists und so ein Kram, die jetzt Lukas gerade nicht vorgelesen hat oder in seiner Zusammenfassung drin hatte.
Genau.
Genau, wir wollen da mal starten, können ja im Prinzip direkt reinstarten. Wir wollen mal anfangen mit der Verfilmung von 1989. Ja. Das ist ein Film, der wurde von Mary Lambert gedreht. Mary Lambert ist jetzt eine Regisseurin, die man jetzt nicht allzu sehr kennt, würde ich sagen. Also ich für meinen Teil kenne sie auch nur von diesem Film. Ich habe nichts anderes von ihr gesehen. Ein paar Filme, die sie gemacht hat, sind natürlich Friedhof der Kuscheltiere 2. Es gab nämlich noch eine Fortsetzung des Romans, beziehungsweise dieses Films. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob Stephen King selbst einen zweiten Teil geschrieben hat. Ich glaube aber nicht. Das habe ich leider nicht recherchiert.
Habe ich auch nicht nachgeguckt, ne.
Ja, aber auf jeden Fall hat sie eine Fortsetzung dazu noch gedreht. Die kam 1992 raus. Und dann auch sowas wie Halloween Town 2 aus dem Jahr 2001. Und Düstere Legenden, Urban Legends, ist dann auch so eine Horror-Slasher, Teenie-Slasher-Reihe, die so in den 2000ern bzw. Ende der 90er dann auch gestartet ist. Da hat sie den dritten Teil verantwortet, der 2005 erschienen ist. Darüber hinaus viel bekannter, viele von euch werden es wahrscheinlich gesehen haben, sie ist vor allem bekannt durch ihre Arbeit an Musikvideos und zwar speziell zu zwei Künstlerinnen. Das ist zum einen Madonna. Sie hat nämlich die Musikvideos Borderline, Like a Virgin, Material Girl, La Isla Bonita und ganz besonders natürlich das Skandalvideo zum damaligen Zeitpunkt Like a Prayer verantwortet, aufgrund des farbigen St. Martin, der in dem Video aufgetaucht ist und war generell ein Film, der vor allem von der Kirche, von verschiedenen religiösen, christlichen Organisationen sehr hart angegangen wurde, dann teilweise auch aus dem Programm bei großen Sendern wie MTV und so geflogen ist oder nur sehr spät gezeigt werden durfte, ne? Also alles ziemlich absurd. Genau, und dann hat sie auch noch zwei Musikvideos von Janet Jackson verantwortet, nämlich Nasty und Control. Genau, das ist eine der wenigen Verfilmungen, glaube ich, mit denen Stephen King selbst relativ zufrieden ist. Wir haben ja im Shining darüber gesprochen, dass er die Stanley Kubrick für seinen Roman verantwortet hat, mit der nicht allzu zufrieden war. Mit dem Film war er aber augenscheinlich ganz zufrieden. Er hat auch selbst das Drehbuch geschrieben tatsächlich und hatte auch einen kleinen Gastauftritt als Pfarrer, Priester auf einer Beerdigung, genau. Und man kann zu dieser Verfilmung vielleicht generell sagen, dass deine Handlungszusammenfassung relativ gut schon drauf passt auch, denn die Geschichte hat sich sehr, sehr nah an der Buchhandlung orientiert und ich glaube, minimalste Abweichungen, die man vielleicht in einer ganz genauen Detailanalyse dann irgendwie mal herausfinden kann. Aber im Großen und Ganzen ist das genau die Story, die man auch im Buch findet. Genau. Gibt es da überhaupt? Nö, eigentlich, ich habe jetzt keine augenscheinlichen Unterschiede da rauslesen können oder finden können, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ich kenne den Roman leider auch nicht. Das ist immer ein bisschen schwierig. Viele Klassiker des Horrorfilms basieren natürlich auf irgendwelchen Romanvorlagen, auf irgendwelchen Büchern. Da wäre es schon gut, wenn man die Bücher kennen würde. Aber ist leider bei dem Film jetzt auch nicht so, dass ich den kenne. Ich habe aber auch gelesen, dass das Ganze wohl recht nah am Buch dran sein soll, sogar sehr, sehr nah. Also sowohl der 89er-Film als auch der 2019er-Film sollen in Teilen sehr nah an der Buchvorlage dran sein. Hm.
Es gibt bei dem 89er-Film den habe ich jetzt doch noch gefunden hier in meinen Notizen. Es gibt einen Unterschied tatsächlich, und zwar gibt es ja diese Geschichte, die der Nachbar Judd, dem Familienvater Louis, erzählt von dem Sohn, der in der Vergangenheit bereits auf dem Pet Cemetery, auf dem Friedhof der Kuscheltiere begraben wurde und zurückgekehrt ist. Und das ist in Teilen eine andere Version. Also im Buch ist das so, dass der seinen Vater getötet hat und daraufhin. Und das ist im Film ja nicht so, sondern da versucht der Vater ja ihn sozusagen ins ganz normale Familienleben einzugliedern, in den Alltag. Und es ist dann mehr oder weniger das Dorf, diese Gemeinschaft, die dann ihn umbringt, ja. In so einer schönen Frankenstein-esken Sequenz dann irgendwie auf jeden auch. Fall. Ja. Genau. Wenn wir schon mal direkt bei Filmreferenzen sind. Genau.
Stimmt.
Das ist so Friedhof der Kuscheltiere 89 erstmal.
Genau, geht 103 Minuten und ist ab 16 Jahren freigegeben. War eine ganze Zeit in Deutschland ab 18 Jahren freigegeben. Aber ich glaube, ab den 2000ern wurde das dann aufgehoben. Und ab 16 freigegeben, ist frei erhältlich, sowohl als Blu-ray, DVD und ich glaube sogar als 4K-Disc. Inzwischen breit verfügbar. Kann man sich auf jeden Fall in einer ganz anständigen Version mal angucken. Blu-ray kann schon, muss nicht sein. Ich habe es auf DVD gesehen. Sowohl mit der englischen als auch mit der deutschen Tonspur. Das war eigentlich alles recht annehmbar.
Ich habe mir das Ding auf Amazon Prime angeschaut. Ich habe es nicht im Regal, den Film leider. Werde ich mir aber vielleicht holen. Gerade diesen ersten Film fand ich doch sehr gelungen, muss ich sagen. Kommen wir gleich zu, warum das so ist und warum der Film irgendwie interessant ist. War auch eine ziemlich schöne Qualität im Großen und Ganzen. Mehr habe ich dazu jetzt erstmal nicht zu sagen, bevor wir dann ein bisschen tiefer einsteigen. Wie fandst du denn das Ding so?
Also den 89er-Film kenne ich schon eine ganze Weile. Spätestens seit dem Remake, das ja 2019 in die Kinos kam. Ich konnte einen Text dazu schreiben, anlässlich eben des Remakes. Und bin mit dem Film eigentlich von vornherein schon ganz vertraut gewesen. Find den aber jetzt, das kann ich schon mal vorwegnehmen, nicht sonderlich gut. Also gehört nicht zu meinen Horrorkrachern der 80er und 90er Jahre. Finde ich okay, hat seine wirklich starken Momente, hat aber auch so von der Gesamtkonstruktion her und von der Atmosphäre her so ein paar Einbußen. Wenn man jetzt auf die schauspielerischen Leistungen eingehen möchte, gerade von der Midkiff, der Lewis Creed spielt, der immer wieder von Kritikern und Kritikerinnen durch den Dreck gezogen wird als der Verursacher oder der größte Malus des Films. Also hatte ich so gelesen, dass an dieser schauspielerischen Leistung der Film dann letztlich wirklich krankt, dadurch, dass einzelne Momente nicht zünden, die zünden sollten, dass falsche Botschaften überbracht werden, dass einfach beim Seher eine falsche Wirkung erzeugt wird in eigentlich Situationen, die eine andere Wirkung in irgendeiner Form intendierten. Genau, aber so an sich jetzt von meiner Warte finde ich den Film okay, ich gucke mir gern an, ich kann mich da eigentlich wohlfühlen, hat für mich so ein kleines X-Faktor-Feeling, wirkt so ein bisschen verschroben, ein bisschen älter, ist nicht allzu gut gealtert, aber ansonsten hat er wirklich seine Momente, die im Gedächtnis bleiben, hat auch, wie ich finde, von den Ramones ein sehr, sehr guten Soundtrack, der das Ganze abschließt. Die Momente passen da einfach gerade am Ende. Hat auch teilweise manchmal ein schönes Augenzwinkern und die Momente, die dann eben so ein kleines Augenzwinkern heutzutage provozieren, machen das Ganze auch vielleicht so ein bisschen, in so einer verklärten Nostalgik dann doch irgendwie sympathisch und nennenswert und auch beredenswert, wie wir es jetzt nun hier machen. Genau. Finde ihn ganz okay, wobei ich mir vorstellen könnte, dass das Buch wirklich gut ist.
Ich muss sagen, also mir geht das ähnlich. Ich habe den Film auf jeden Fall auch schon gekannt in einer gewissen Weise. Ich weiß noch, dass das einer der Filme war, Damals gab es noch keinen Netflix. Also das ist auch was, vielleicht jetzt eine Erzählung aus grauer Vorzeit. Also für alle, für die Generation Z jetzt mal, es gab früher mal etwas, das hieß MyVideo. Und da war dieser Film, oder war es Clipfish? Also die Plattform gab es beide, aber ich weiß noch, dass ich diesen Film auf einen
von den beiden... Ich glaube, Filme gab es ja bei MyVideo.
Ja, kann sein. Mhm. Auf jeden Fall innerhalb von... Der war da so zerstückelt in 10 Teilen oder so irgendwann mal hochgeladen. Und da habe ich den mal gesehen auf jeden Fall. Ja, das weiß ich noch. Eine der vielen Stephen King-Verfilmungen, die damals auch dann schon online waren. Ich glaube, Christine habe ich auch da gesehen von Carpenter. Auch ein ganz schönes Ding.
Ja.
Genau, und fand das damals schon als kleiner Bub natürlich irgendwie spannend. Und ja, du hast vollkommen recht. Also der Film ist, ja, aus einer heutigen Perspektive, glaube ich, unter Horrorfilmaspekten Entschuldigung, nicht mehr so wirklich spektakulär. Ich finde ihn aber auf einer symbolischen Ebene durchaus immer noch irgendwie spannend. Ich finde das interessant als Analyseobjekt oder so. Mhm. Ne? Das ist jetzt ein Film, der auch schon so ein paar Schauwerte hat, die auf jeden Fall aus den 70er Jahren stammen. Das kann man vielleicht sagen so. Ne? Da guckt man nach Italien und schaut zu Fulci und so. Oder zu Romero, der übrigens auch im Gespräch war als Regisseur für diesen Film im Vorfeld. Mhm. Ist es aber nicht geworden. Genau, und aus, wie gesagt, aus einer analytischen Perspektive durchaus interessant und könnte ich mir auf jeden Fall auch noch öfters angucken. Und das habe ich noch vergessen eben zu sagen bei den Versionen, das brannte mir noch so auf der Zunge, aber ich habe es dann wieder vergessen. Man sollte sich den Film, wenn man über ausreichende Englischkenntnisse verfügt oder kein Problem damit hat, Untertitel zu lesen, würde ich den lieber in der englischen Variante gucken. Denn, also ich finde gerade die Stimme von dem kleinen Jungen, ne, das funktioniert nicht so wirklich.
Ja. Allgemeine Figur in beiden Filmen, also wir reden jetzt über Gage, über den kleinen Sohn der Familie, der ein bisschen so ein schwieriges Dasein fristet, im zweiten Film nochmal ein bisschen mehr, gerade so in seinem Verhalten und so weiter, in seiner ganzen Rolle, wie die eben angelegt ist. Aber die Stimme, die Synchronisation des 89er Films ist wirklich ein bisschen schwierig, so, weiß nicht. Zwischen Pippi Langstrumpf und den Gremlins irgendwo da.
Ja, das stimmt.
Auf jeden Fall ein bisschen. Ja, wie kann man das am besten nennen? Also ist schon interessant in irgendeiner Form, aber ja, etwas komisch.
Genau, steigen wir mal in den Film ein. Und ich würde am liebsten mal direkt über den Anfang sprechen, denn das ist so ein Film, der, ich würde sagen, seine Spielart oder seine Art, wie er funktioniert, zu Beginn nicht wirklich direkt offenlegt, wo aber sozusagen der Schrecken, der Horror dann irgendwann in die Bilder eintaucht sozusagen. Wir fangen mal erstmal so ein bisschen mit dem Etablieren an. Also man muss dazu sagen, der Film beginnt erstmal direkt auf dem Pet Cemetery, also auf dem Friedhof, und wir hören aus dem Off, wie ein Junge seinen Kater verabschiedet, der offenbar gestorben ist und der jetzt auf diesem Friedhof ja, begraben wurde, und wir haben so ein bisschen düstere Musik dazu, ne, und wir gehen schon so darüber. Das heißt, wir haben schon so ein bisschen die Vorahnung hier, bekommen wir mitgegeben, das stimmt irgendwas nicht und es wird wahrscheinlich schon so einen Konflikt irgendwie damit geben, der mit diesem Friedhof zu tun hat und so, ne? Und das steht eigentlich erstmal in einem ziemlich krassen Kontrast zu dem, was im Nachhinein kommt, denn dann kommt die Einführung dieser Familie. Wir sehen, wie diese Familie eben auch in dieses Haus zieht, in diesem Dorf. Du hast den Namen genannt?
Ludlow.
Ludlow, genau, ja. Da haben wir wieder mein Gedächtnis. Wir haben uns kurz vorher über Gedächtnis ausgetauscht. ich kann die Telefonnummer aus Licorice Pizza immer noch. Vielleicht wissen die Leute Bescheid, was ich meine. Genau. Und wir haben da so eine scheinbar ja idyllische Familie, aber selbst das finde ich schon ein bisschen komisch. Und da sind wir eben genau bei dem Schauspiel, was du angesprochen hast. Weil das ist auch auf eine Art und Weise inszeniert. Oder sag mal so, ich finde das eigentlich auf eine Art und Weise so überinszeniert, dass ich das schon wieder ablehnenswert finde und in der Logik des Films eigentlich auch schon wieder passend. Weil man hat dann so einen Schuss-Gegenschuss zwischen dem Vater und seiner Tochter, die lächeln sich so an, umarmen sich dann direkt. Das ist so überzeichnet. Das hat der neue Film übrigens auch mit dieser Autofahrt. Egal, kommen wir dann zu. Genau, und es ist so eine Idylle, die du dem ganzen Szenario aber direkt nicht abkaufst. Ne? Das ist so, es sind so, du hast dieses schöne Haus in der idyllischen Natur, du hast so eine grüne Wiese, das Haus ist auch sehr groß, also es ist wie so ein kleines Paradies, also da würde man gerne wohnen auch, kann man sagen. Ne? Und es ist im Prinzip die Behauptung von einer heilen Welt, in der es auch überhaupt keine Beschäftigung mit negativen Dingen gibt. Ne? Also das kommt dann in der Folge auch noch, wenn die Familie dann über Tod spricht und die Frau sagt dann, oder einer von beiden sagt dann, ja, aber wir wollen den Tod fernhalten sozusagen von unserer Tochter und so. Ne? Und die darf sich das nicht so zu Herzen nehmen. Genau. Das ist vielleicht erstmal die Einführung. Also es wirkt erstmal trotz dieses Beginns relativ schön und hell und friedlich. Und dann kommt irgendwann der Schrecken eigentlich mit den Studenten dann. Aber vielleicht hast du vorher noch was.
Also gerade der Anfang, diese Kamerafahrt über die einzelnen Gräber, mit folgt halt ein Kruzifix nach dem anderen. Es sieht alles schon sehr alt aus, ein bisschen verwittert. Es sind Spinnenweben da, irgendwelche Pfähle, die schon angerostet sind und so weiter und so fort. Das Ganze startet wirklich fast wie so ein Dracula-Film, fehlt nur noch die große Gruft und so weiter. Man hört, wie gesagt, aus dem Off dann eben so leise Kinderstimmen, die sich dann eben von ihren Tieren verabschieden. Ich glaube, das wechselt sogar von Grab zu Grab. Ja. Hier geht es um den Hund Biff und dann geht es da um den Kater, keine Ahnung. Und man bekommt so eine leise Vorahnung, dass es hier um einen Tierfriedhof gehen wird, dass, sage ich mal, das Böse aus diesem Tierfriedhof in irgendeiner Form rauskommt. Vielleicht ist da auch noch so eine kleine Form von irgendwie Dampf oder Rauch oder so eine Nebelschwad oder so. Das Ganze schon so ein bisschen mystisch aufgeladen wird und dann eben diese harte Cut rein in diese Familie, die auch, sage ich mal so, mit Fotos in irgendeinem Gartenkatalog sein könnte.
Ja, das stimmt, so
freudig angrinsen und anlächeln, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ist eigentlich so dieser Prototyp.
Das könnte auch ein Werbespot für Sacrotan sein.
Richtig,
oder so,
ne? Genau.
Also,
richtig, ja.
Oder für irgendwas anderes, für eine Immobilie oder so.
Ja. Ja, wirkt, wie gesagt, wie eine absolut heile, vollkommene, heilige Familie, wie sie sich die Christenheit oder sage ich mal die USA in ihrer Politik, vielleicht auch zur damaligen Zeit, das kann ich gerade nicht nachvollziehen, vielleicht so vorstellt, ja, es gibt einen Vater, der arbeitet als Arzt, es gibt eine Mutter, die sich um die Kinder kümmert, es gibt einen Kater, also ein Haustier, es gibt ein großes Haus im Grün und alles ist eigentlich ja wunderbar und das Ganze beginnt, weil man aus der Stadt, aus der hektischen, tristen, dreckigen Stadt kam, rein ins ja vielleicht auch unbekannte, bewaldete Gebiet Amerikas, beginnt da dann doch so ein kleiner Schauer sich so langsam breit zu machen, schon relativ zu Anfang. Also man merkt so, gerade durch die Musik, dass da vielleicht dann doch irgendwas im Argen ist. Man sieht sofort einen Weg, der sich hinter dem Haus befindet, in den Wald führt, ist mit Steinen so ein bisschen markiert. Und man merkt, ja, okay, das Ganze wird natürlich nie so bleiben. Aber erstmal steht ja, oder wird, sag ich mal, eine Familie dargestellt, wie sie, denke ich mal, harmonischer, friedlicher und also im positiven Sinne verheißungsvoller nicht sein könnte. Aber wie gesagt, spätestens nach den ersten 10, 15 Minuten weiß man, dass das Ganze wohl nicht ganz so positiv enden wird.
Ja, es sind so kleine Störelemente, die da schon sind, ne? Also dazu gehört diese befahrene Straße, wo gleich zwei Trucks, glaube ich, direkt langfahren. Das wird auch so richtig schön dargestellt mit diesen Blättern, die dann aufgescheucht werden dadurch, ne? Man spürt richtig, wie schnell das ist, ne? Und so. Und natürlich ist dann irgendwie klar, ja, damit wird irgendwas passieren, ne? Das ist, und die haben auch noch eine Katze dabei, ne? Und man weiß, okay, Katzen und Straßen, das ist jetzt nicht unbedingt die Freundschaft fürs Leben.
Ja.
Dann hast du auch noch diesen Nachbarn, der erstmal, also ein älterer freundlicher Mann auf jeden Fall, wie er charakterisiert ist, aber die erste Erscheinung ist auch erstmal so ein bisschen was Gruseliges. Ne? Mhm. Auch weil der Typ hat, glaube ich, vorher auch in irgendeiner Satire- oder Comedy-Sendung so eine Frankenstein-ähnliche Figur mal gespielt. Ne? Der hat schon so ein gruseliges Gesicht
auf jeden Fall,
irgendwie
genau,
auch. Ne?
Ja.
So. Das ist also die Einführung, das kann man vielleicht schon vorwegnehmen, ist in dem 2019er Film nochmal ein bisschen gruseliger irgendwie oder noch mehr in Richtung so, okay, komischer Typ irgendwie so gedingst, ne? Aber hier ist es ein freundlicher, aber es ist erstmal so eine, es ist erstmal so ein Störelement in dieser heilen Welt irgendwie, ne? Und ich würde sagen so, das richtig, oder wolltest du dazu noch was sagen,
bevor ich frage? Ja, also gerade so der Anfang wird auch aus einer sehr kindlichen Perspektive gezeigt oder eben subjektive, alles immer mit so einer leichten Untersicht, sowohl die Eltern als auch, sage ich mal, das Haus und so weiter, wird alles immer so von unten nach oben gezeigt. Die Tochter beginnt ja gleich zu schaukeln, tut sich dann irgendwie das Bein weh, weil die Schaukel reißt. Also das Unglück beginnt eigentlich schon mit dem nach außen treten aus dem Auto auf das Gelände. Und dann kommt eben dieser ja ältere, verschrobene Herr. Und gerade auf Kinder wirken dann ja Ältere immer so ein bisschen befremdlich und man hat Angst vor älteren Menschen und so weiter, weil die eben schon so alt aussehen und dann vielleicht auch so ein bisschen gröber sind in ihrer Art und so ein bisschen ruppig. Und genau so wird Judd Crandall dann eben auch eingeführt, dass man erstmal nicht weiß, okay, hier ein alter Mann mit einem ja sehr verlebten Gesicht, der vielleicht auch so ein paar gröbere ja, Manieren hat. Mhm. Aber dann Stück für Stück merkt man, dass eben das derjenige ist, der so ein bisschen die ganze Geschichte einführen wird, der dort situiert ist, der dort alles kennt, der den Friedhof schon seit Kindheitstagen kennt, der dort schon seit Kindheitstagen seine Tiere begraben hat und so weiter und so fort. Und durch diese Person, Judd Crandall, werden dann so langsam schon am Anfang auch so die Geheimnisse und so diese Spielart des Films ja deutlich gemacht. Ja.
Hm. Genau. Also es ist erstmal diese heile Welt. Mich hat das so ein bisschen... Ja, wohl, da komme ich später zu. Aber auf jeden Fall ist es erstmal so diese heile Welt und die wird Stück für Stück so ein bisschen gebrochen durch einzelne Elemente und dann zum ersten Mal so richtig aufgebrochen durch den Tod von Victor Pascoe eigentlich. Diesem Studenten, der eben versorgt werden soll von Lewis, der Arzt in dieser Uni ist, ne, an der Main University. Genau, und da haben wir eben die ersten Schauwerte sozusagen. Ne? Wir haben so dieses Gesicht, was sehr offen ist, wo man wirklich merkt, okay, das war ein krasser Crash, wir haben viel Blut, wir haben eine offene Wunde am Kopf und so. Ne? Und das ist im Prinzip so gerade vor dem Hintergrund, dass diese ersten Momente so cringy irgendwie wirken, so total überzeichnet, ist das jetzt eigentlich so das Versprechen, okay, das bleibt nicht so, von diesem Blut gibt es noch mehr und es gibt noch mehr von diesen starken Elementen. Und wir reißen jetzt diese Familie Stück für Stück auseinander eigentlich, ne, sozusagen. Und das bereitet der Film auch auf einer dramaturgischen Art und Weise ziemlich interessant und spannend vor, indem er uns eigentlich so eine Art Wiederholungszwang etabliert. Das kommt zum einen dadurch, dass wir, also Wiederholungszwang im Sinne von, dass sich bestimmte Elemente halt wiederholen, wie zum Beispiel, dass wir mehr Blut sehen werden, dass sich die Geschichte auf eine ähnliche Art und Weise wiederholen wird, die der ältere Mann, Lewis, erzählt. Ich sage immer älterer Mann, der heißt Judd, der heißt, genau. Hat einen Namen, gar nicht so einen komplizierten Namen. Und auch auf eine Art und Weise, dass der Kater umgebracht wird und dass sich das auch auf eine Art und Weise wiederholen wird, ne? Wir sehen, dass dieser Kater relativ einfach aus dem Haus anscheinend ausbrechen kann. Also da gibt es ja diese Szene bei Nacht, da läuft Lewis aus dem Haus raus und wird dann auf einmal von dem Kater erschreckt, der auf dem Baum sitzt auf einmal. Wir sehen also, okay, ist anscheinend nicht so richtig schwer, aus dem Haus rauszukommen. Ja. Das ist für den Kater kein Problem. In Kombination mit dieser dicht befahrenen Straße, okay, könnte irgendwie ein Problem sein.
Na klar, auf jeden Fall. Ja.
Genau. Und dann wird er im Prinzip, also wir haben auch so eine gewisse Form von, das sind nicht unbedingt die aufmerksamsten Leute vielleicht auch, ne? In einer gewissen Weise.
Ja, also was vielleicht versucht wird, damit darzustellen, ist so die Naivität oder, sage ich mal, so das Behütetsein von Städtern, die durch Ampeln, die durch Zebrastreifen und so weiter und so fort, sage ich mal, aus so einer Stadt kommen, in der alles sicher ist, in der alles ungefährlich ist, in der alles reguliert ist, in der alles abgesperrt ist und so weiter und so fort. Man kann sich sicher bewegen und so weiter. Und dann auf einmal auf dem Land, dann gibt es auf einmal Schnellstraßen, Grundstücke, weite Grundstücke ohne Zäune und keiner passt auf den anderen so richtig auf. Man ist jetzt in dieser Weite auf sich allein gestellt. Man hat diesen älteren Herrn, der einen so ein bisschen auf so ein paar Sachen hinweist und sagt, okay, hier müsst ihr aufpassen und hier gibt's das und hier macht man dies. Aber so richtig wird vielleicht versucht, noch so ein bisschen so die Naivität darzustellen, dass ja vielleicht auch schon so diese Form der Kontrolle behalten, des Sicherseins, schon mit einem Umzug von der Stadt aufs Land irgendwie aufhört. Das ist ja, was auch viel zitiert wird, diese Inner Frontier, diese also Grenze im eigenen Land, dass es da wirklich eine Grenze gibt und hinter der Grenze wird das eigene Land auf einmal völlig unbekannt und man wird mit neuen Regeln oder mit neuen Gesetzen, Naturgesetzen und so weiter vertraut, die einem vorher gar nicht so bekannt waren, obwohl man sich immer noch in einem und demselben Land befindet, einfach durch so einen geografischen Wechsel und auch vielleicht so durch einen topografischen Wechsel, hm. Stadt, Land oder Stadt, Wald und so weiter. Das birgt dann halt immer irgendwelche Risiken oder irgendwelche mystischen Gefahren, die zu dem Zeitpunkt des Films, also 1989, ja schon 100-mal erzählt wurden. Also der Film macht, ist jetzt ein bisschen late to the party, also macht er jetzt nicht so viel neu, muss man sagen. Wenn man bedenkt, dass die 60er, 70er und 80er eben schon vorbei sind. Jetzt im Jahr 89 geht es dann langsam eben schon auf die 90er zu. Und da ist so dieses ganze Thema der Inner Frontier, was man zum Beispiel auch bei John Boorman's Deliverance am eindrücklichsten, fast nicht als erstes, aber fast am ikonischsten vorgeführt bekommt, bekommt man hier ja so als seichteres tragisches Familiendrama. Mit Horrorelementen vorgesetzt, um das Ganze mal so ein bisschen zusammenzufassen.
Ja. Ist auch ganz instant ja. Horisch, ganz kurzer Einwurf, ganz interessant gemacht dadurch. Das ist mir noch so ein bisschen aufgefallen, dass eigentlich, wenn die Familie zusammenkommt, geschieht das häufig durch den Move, dass die Tochter in den Raum reinkommt und die Eltern bei irgendeiner Tätigkeit unterbricht, die sie gerade machen. Mhm. Also sei es Fernsehen, sei es irgendwie, dass der Vater ständig am Bücherlesen ist irgendwie und sie kommt dann dazu, ja, hast du kurz Zeit für mich und so, irgendwas zu spielen oder sowas, ne? Also eher achtet die Tochter auf die Eltern als die Eltern auf die Tochter, so wird das eigentlich inszeniert, ne? Und das ist eben so dieser Wiederholungszwang auch, der durch die Katze dann ausgelöst wird. Ne? Also die Katze wird überfahren, wird dann an dieser besonderen Stelle auf dem Friedhof begraben, kehrt zurück und es ist klar, okay, das muss in irgendeiner Form auch mit einem Menschen passieren. Dann. Und es passiert ja dann auch. Dafür wird das gemacht, weil eine Katze ist noch nicht, würde ich jetzt sagen, noch nicht so ausreichend, wobei ich das mir ganz gut vorstellen könnte.
Es kommt drauf an, wie man es inszeniert. Der Film heißt ja Friedhof der Kuscheltiere, von daher könnte man ja denken, dass die Katharsis des Films daran besteht, dass wirklich Kuscheltiere, also Tiere, wenn man die jetzt, wobei man da auch wieder drüber streiten könnte, wiefern denn Haustiere nun Kuscheltiere sind. Und dass hier, sage ich mal, ein recht archaisches Bild von Haustieren vermittelt wird, dadurch, dass die also synonymisiert mit Kuscheltieren werden. Dass das Ganze damit dann schon beendet ist. Wobei, wenn man dann natürlich auch Stephen King kennt und Motive wie Kinder, Familie, Liebe und vielleicht auch eben so eine gewisse Mystik im Hinterkopf hat, man weiß, ja, okay, das Ganze kann auch noch ein bisschen weitergehen, zumal ja dann recht schnell Viktor Peskow als erstes Opfer im Film auftritt, sehr brutal, handwerklich, völlig in Ordnung, gute Splatter-Effekte. Und da das erste Mal einen Leichnam wieder zum Leben erweckt und auf einmal oder wieder zum Leben zurückkommt, ich möchte jetzt noch nicht zu viel reingeheimnissen, dass hier ein Untoter irgendwie wieder auf die Beine kommt oder zumindest kurz lebt, um dann ja Lewis etwas zu sagen, was Viktor Peskow hätte eigentlich gar nicht wissen können. Und damit wird ja dann irgendwie schon so ein, so eine kleine Irritation aufgemacht. Woher weiß er das? Wie kann der das wissen? Ich bin irritiert. Das Ganze wirkt unheimlich und so weiter und so fort. Und das trägt sich dann, diese Begegnung trägt sich in die Familie hinein. Und man bekommt dann ja auch mit, dass alle so ihr Päckchen mit sich tragen, dass so diese anfängliche Idylle sich Stück für Stück aufweicht, umso mehr die Figuren eben psychologisiert werden und durch Rückblenden irgendwie kennengelernt werden. Genau.
Absolut, ja. Ich habe mir auf dramaturgischer Ebene noch so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, warum der Film als Horrorfilm in dem Sinne gar nicht so gut funktioniert, glaube ich. Und ich würde sagen, dass es über einen großen Teil auch gar nicht so ein Horrorfilm ist. Für mich ist das eigentlich eher ein Thriller oder ein Drama. Mhm. Also mehr ein Genre-Hybrid irgendwie auf eine gewisse Weise.
Auf jeden Fall, ja.
Weil Horrorelemente, klar, man hat immer diese kleinen Einschübe irgendwie, aber wenn man das so sieht, im Sinne von, dass das eigentlich oftmals Inneres ist, was durch die Menschen, was die Menschen beschäftigt. Also gerade, wir reden hier gerade über den Konflikt, dass die Frau von ihm, Rachel, so sich verantwortlich fühlt für den Tod ihrer Schwester in dem Falle, ne? Und so solche Sachen. Dann geht es hier eher um innere Konflikte und es gibt erstmal gar nicht so eine offenkundige Bedrohung für die Familie, finde ich, ne? Also das kommt dann erst mit dem Kind eigentlich gegen Ende dann vielleicht mal so richtig, ne? Klar, die Katze irgendwie, ne? Und mit diesen leuchtenden Augen und so. Aber für mich ist das über weite Strecken eher ein Thriller. Und gar nicht ein Film, der so sehr auf Schockmomente oder so auf eine gewisse ja, der gar nicht so eine affektive Wirkung auf die Zuschauerschaft irgendwie haben soll, in dem Sinne, weißt du?
Also wir haben uns im Vorfeld, bevor wir jetzt den Podcast aufnehmen, ja nicht abgesprochen. Und genauso wie du das gesagt hast, habe ich mir das in einer gewissen Art und Weise aufgeschrieben. Ich habe den Film auch als Horrorfilm deklariert, allerdings eben als nicht als Genre, sondern als Subgenre-Hybrid. Also für meine Begriffe gibt es eben Elemente Death Gothic-Horrors, also eben diese Spinnweben, dieses relativ düstere, dieser Friedhof, dieses Sakrale, diese sakralen Elemente, auch so ein bisschen dadurch, dass man die Motive des Films auch so ein bisschen auf eine Religion, auf so ein Hinterfragen des Christentums münzen könnte, Leben und Tod, inwiefern darf man diese Bias oder so aufweichen und so weiter. Dann ist es aber auch irgendwie Haunted House zum Ende hin, wenn sich alles, wenn es so um die Ecken geht, wenn, sag ich mal, Gänge gezeigt werden, wenn mit Schatten gespielt wird, wenn mit Licht gespielt wird, in einem großen Haus, man die Orientierung verliert, wenn mit, irgendwie so, es gibt ja in Amerika immer so Fahrstühle für Gegenstände.
Ach, meinst du sowas wie zum Beispiel im zweiten Teil, also im Remake, diesen Essensaufzug?
Richtig, genau. Ja. Dass auch mit so Schächten und sowas gespielt wird in einem Haus. Ja. Das hat, wie gesagt, so etwas von Haunted House, dann auch so eben so Psycho-Horror-Elemente, gerade eben so, was Rachel betrifft. Und dann eben Splatter. Also gerade dann eben zum Ende hin kann man sagen, dass es in beiden Filmen der Fall ist, dass da Splatter-Elemente durchaus zum Tragen kommen. Und das, ja, ist eigentlich so ein großes Mischmasch, wobei das Tragische und das Dramatische dann wiederum eine fast noch größere Rolle spielt hinter dem Horror. Also was man da letztlich nun wie gewichtet, ist ein bisschen schwierig. Ein reiner Horrorfilm ist es für mich auch nicht. Ist ein Familiendrama mit Thriller- und Horrorelementen, also wenn man das so deklarieren möchte, ja.
Ja, im Endeffekt schon, ne? Es gibt immer diese Horrorelemente, wie gesagt, gerade zum Ende auch diese Splatter-Effekte, die es dann durchaus gibt mit dem durchgestochenen oder mit der durchgeschnittenen Achillessehne und so ein Spaß, ne? Das ist ja durchaus, genau. Ich mag das ja gar nicht, sowas zu sehen. Achillessehne ist so ein rotes Tuch, irgendwie, egal. Genau, und gerade dieses, dieses moosbefleckte Haus, ne, diese Innenräume dann. Das sieht extrem geil aus. Stimmt. Und das kommt dann zum Ende. Aber es ist lange Zeit, hatte ich das Gefühl, beziehungsweise ich wusste natürlich, was passiert, aber ich dachte mir, okay, wenn man das zum ersten Mal sieht, hat man überhaupt das Gefühl, dass es hier ein offenkundiges Bedrohungsszenario gibt? Oder ist nicht der Konflikt mit dem Tod der Schwester von Rachel, thematisiert das nicht eher Inneres und könnte man das nicht vielleicht auch über einen langen Zeitraum so lesen, dass sozusagen auch die zurückgekehrte Katze eher so eine Art Traumabewältigung ist, dass das Inneres eher ist, was wir dort sehen, ja? Also im Sinne von, dass diese perfekte Welt, dass so ein kleines Element in dieser perfekten Welt irgendwie fehlt, was man sich zurückwünscht in einer gewissen Weise. Aber es ist ja nicht so, sondern Stephen King sagt ja dann, ja, nee, das ist, die Geister sind real, sozusagen, ne? Im Endeffekt.
Ja, das stimmt. Also in einer gewissen Form spielt ja eben so diese Dualität von Leben und Tod einen ganz, ganz zentralen Punkt im Film. Dadurch, dass ja hier auch schon relativ früh die Kinder lernen, am Beispiel ihres eigenen Katers, was es bedeutet, tot zu sein. Und auf den Tod hin, dadurch, dass man das Tier natürlich in der Form liebt und mag und nicht missen möchte und so weiter, sich verabschieden muss, gezwungen wird, evoziert das Ganze dann eben so, ja, eine Form der Verarbeitung, die letztendlich im Film darin mündet, dass man derjenige oder den Kater, der gestorben ist, wieder zurück möchte. Und dafür werden eben versucht, gewisse Hebel in den Gang zu setzen, die durch den Tierfriedhof eröffnet werden, um sich, sage ich mal so, von diesem etablierten Bild unserer westlichen Welt, Leben und Tod, so ein bisschen zu lösen. Das Ganze kann man jetzt, denke ich mal, vorwegnehmen, klappt nicht. Also man kann jemand, der tot ist, nicht wieder zum Leben erwecken und alles ist schön, sondern das Ganze bekommt eben in der Facette noch einen Einschlag mit, den man aus dem Zombie-Genre kennt. Kann man, denke ich, auch sagen, habe ich bei meiner Aufzählung vergessen, dass man natürlich auch hier davon ausgehen kann, dass die Untoten zum Leben erweckt werden, dass das Ganze ja, zombiehafte ja, Erfahrungen in einem schürt, die man irgendwo schon mal ja, gesehen hat, wenn die Untoten irgendwie nach Hause zurückkehren und so weiter, sei es die Katze, sei es die Mutter, also sei es Rachel oder Gage oder dann im nächsten Teil auch Ellie. Genau.
Ja, absolut. Das ist ein Riesenthema und es liegt vor allem offen, dass diese heile Welt, so wie sie am Ende, so wie sie am Anfang des Films etabliert wird, eigentlich für niemanden so richtig funktioniert, ne? Beziehungsweise, dass es im Prinzip eine Lüge ist, diese Welt aufzubauen, sondern dass diese Konfrontation, diese Gedanken zum Tod, diese dunklen Gedanken, die wir auch als Menschen in uns tragen, dass die irgendwie auch ein Teil von uns sind und dass die nicht verleugnet werden sollten, ne? Ich finde das ganz interessant, dass das ja wirklich dass diese Bilder wirklich aussehen wie Kunstbilder und wie so Werbebilder und dass dann die Konfrontation mit dem Tod aber fast schon irgendwie realistisch wirkt. Ich fand das total interessant, als sie zum ersten Mal in den Wald reingegangen sind. Das wirkte für mich jetzt nicht wie ein künstlich hergestellter Wald oder so. Mhm. Das wirkte für mich sehr realistisch. Das wirkte für mich wirklich so, ja, ich könnte jetzt hier auf dem Dorf, wo meine Eltern wohnen, könnte ich auch in den Wald reingehen und das würde genauso aussehen. Mhm. Und das ist auch interessant, weil auf mich der Film erstmal so wirkte, als hätte er nicht so viel Budget irgendwie. Es ist alles relativ spärlich. Und von daher fand ich auch den Aufbau von diesem Friedhof irgendwie ziemlich realistisch irgendwie. Also das sind ja sehr provisorische Hölzer irgendwie gewesen. Ja? Also gefühlt sind da irgendwie so kleine Metallteilchen, die man gefühlt noch irgendwie mal so liegen hatte, sind da irgendwie so zusammengebaut worden oder so. Ne? Das wirkt wirklich so, als hätten das Leute tatsächlich irgendwie so gemacht. Ne? Es wirkt nicht so perfekt und so glatt gebügelt irgendwie, ne? Das ist total spannend. Mhm. Also das im Prinzip das und zugleich muss man auch da sagen, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, man hätte eben auch mit einer Kamera dort reingehen können und es hätte sich genauso abspielen können irgendwie. Mhm. Also als ob das irgendwie so ein, ich hatte das Gefühl, das ist so ein Realismus-Effekt, der da drin steckt, ne? Also im Endeffekt das zum richtigen Leben. Und wenn man sich sozusagen eingesteht, wie das Leben mit all seinen Facetten aussieht, dass dazu eben die Konfrontation mit dem Tod gehört und dass das eben zum Realismus auch gehört sozusagen, also zur Realität im Endeffekt. Ne?
Ja.
Jetzt ein bisschen umständlich formuliert irgendwie.
Aber ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Was wir aber, glaube ich, vergessen haben oder was zumindest ich vergessen habe, vielleicht wolltest du nochmal darauf zu sprechen kommen, es gibt ja diesen Tierfriedhof.
Ja.
Dort werden aber eben nicht diejenigen begraben, die im Film wieder zum Leben erweckt werden sollen. Ja. Denn am Tierfriedhof, für diejenigen, die den Film nicht gesehen haben, so kann man sich das auf jeden Fall vorstellen, ist ein großer Haufen aus Gestrüpp, aus Bäumen, aus Ästen und so weiter und so fort. Und hinter den Haufen warnt zum Beispiel Judd Crandall oder auch Victor Pascoe hinzugehen. Also man soll sich nicht über diesen Haufen winden, um dann letztendlich in das Gebiet zu treten, was sich hinter diesem Haufen befindet, der den Tierfriedhof von dieser, sag ich mal, verbotenen Zone abgrenzt. Und abseits dieser verbotenen Zone liegt dort ja noch eine indianische oder eine indigene Begräbnisstätte oder eine Ruhestätte für Toten eines, Indianerstamm soll man ja nicht mehr sagen, aber eines Stammes von Native Americans, die da ihre Toten begruben und eben auf diesem Platz sollen ja diese fast schon paranormalen oder zombiehaften mystischen Elemente passieren.
Die Mi'kmaqs.
Richtig. In dem 89er waren es die Mi'kmaq-Indianer. Ich weiß aber gar nicht, ob es im 2019er immer noch die Mi'kmaq-Indianer waren.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob der Name der Gruppierung da oder dieser Indigenen da überhaupt erwähnt wurde, ehrlich gesagt. Das habe ich nicht mehr im Kopf. Ich weiß auf jeden Fall, im Original und auch im Buch sind es die Mi'kmaqs.
Okay, genau. Und auf diesem Friedhof spielt sich dann ja, sage ich mal, so dieses Böse ab, wenn man eben sich dorthin begibt, um dort einen Liebenden oder einen Geliebten zu begraben.
Ja.
Und dieser erweckt, wird daraufhin wieder zum Leben erweckt. Also das ist ja auch so dieses typische King-Motiv, was man ja auch schon aus The Shining kennt, dieses Overlook Hotel beruht ja auch, sage ich mal, in seinen Grundfesten auf einem alten indianischen oder indigenen Friedhof. Und so auch hier gibt es wieder einen indigenen Friedhof, der, sage ich mal, wieder so eine gewisse Mystik in das Ganze bringt. Und ja, dem Ganzen auch so einen politischen, zu einem politischen Diskurs verhilft, über den man sich auf jeden Fall streiten oder über den man diskutieren könnte. Hm. Gerade wenn man, sag ich mal so, die Kolonialisierung Nordamerikas dabei berücksichtigt, inwiefern, ja, sag ich mal, die Europäer sich Nordamerika zu eigen gemacht haben, ohne vielleicht zu wissen, was, sag ich mal so, die echten Kulturschöpfer Amerikas dort veranstaltet haben. Und das Ganze soll sich dann natürlich von unten, vom Boden herauf rächen und soll quasi wiederkehren. Und da ist man jetzt schon bei Motiven von Romero und so weiter.
Absolut, ja.
Und tritt da wieder, sage ich mal, in große Fußstapfen. Insofern kann man wieder sagen, macht Mary Lambert hier auch nicht so viel neu oder Stephen King auch nicht so viel neu.
Ja, das ist auf jeden Fall, also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt auf jeden Fall, ne? Also dass wir im Prinzip unter dieser heilen Welt sozusagen, oder sagen wir mal so, diese heile Welt ist aufgebaut auf viel Blut, auf viel Gewalt, ne, dieses, dieser amerikanische Gründungsmythos sozusagen, der hier dekonstruiert wird. Auch ganz ein Thema, was auch zentral ist dafür, ist, dass natürlich der Sohn mittels Nekromantie eben wiederbelebt werden soll. Also das ist ja ein nekromantischer Vorgang.
Genau,
ja. Und das ist ja in praktisch allen Kulturen verpönt irgendwie. Ne? Das ist ja was Dunkles. Also im Prinzip eignet sich hier auch ein liberales, ein heile Weltbürgertum, wenn man es so möchte, im Prinzip dunkle Mächte an oder nutzt diese zumindest, um diese Welt wiederherzustellen, sozusagen. Ne? Und das sind so Motive, also dieser Hang zum Bösen oder zum zum Unreinen eigentlich, der selbst in diesem Bürgertum drinsteckt. Das ist ein ganz zentrales Thema. Mich hat das sehr erinnert an David Lynch, also tatsächlich an sowas wie Twin Peaks, was man in dem Fall, also Twin Peaks hat diesen Film nicht beeinflusst, weil Twin Peaks danach kam. Aber was ja schon eine Vorbereitung für Twin Peaks wäre, ist ja zum Beispiel Blue Velvet von David Lynch, der 3 Jahre vor diesem Film hier rauskam. Und da hat man auch so ein ähnliches Thema. Da hat man am Anfang diese total heile Welt, diese grünen Wiesen. Da kommt sogar noch total überspitzt ein Feuerwehrauto vorbeigefahren mit einem Feuerwehrmann, der dann noch so hinten dran steht und dann noch den in die Kamera reinwinkt und so, ne? Und dann geht die Kamera aber unter diese grünen Wiesen und man sieht schwarze Käfer und so, ne? Also die Dunkelheit ist unter dieser heilen künstlichen Welt sozusagen. Und das ist auch hier ein Thema. Auch, was mich auch total an Lynch generell erinnert hat, ist so dieses Verschieben des Heimlichen hin zum Unheimlichen. Also da können wir selbst über so Elemente wie die Schwester reden, die eigentlich total entstellt ist, aber die trotzdem noch diese Augen hat, die sie so als Menschen irgendwie noch identifizieren. Ne? Und das sind so Elemente, die immer wieder in diese Welt hineinbrechen, diese Störelemente. Und man muss ja auch sagen, generell, Pasco ist ja in diesem Film Störelement. Ne? Also wenn er zum Beispiel im Flugzeug dann auf einmal sitzt, ne? Das ist eine total alltägliche Situation, die jeder Mensch eigentlich kennt, der schon mal im Flieger saß.
Ja.
Aber dann sitzt da auf einmal diese Leiche rum.
So. Genau, und verschwindet auch wieder.
Ja.
Also taucht auf und verschwindet als, sage ich mal, Taggeist und verfolgt als guter Geist, als Warnung, als ja dunkles Omen die Familie.
Genau, also das der Weg hin zum guten Leben führt über eine Konfrontation mit den dunklen Sachen innerlich.
Ja.
Genau, das ist im Prinzip das, was hier aufgezeigt wird. Genau, dass Victor Pasco eben eine Sympathiefigur ist eigentlich. Und auch dieses Störelement, das wird so schön, finde ich, symbolisiert durch einen Shot zu Beginn, wenn er zum ersten Mal, glaube ich, wirklich mit dem Geist von Victor Pasco, als Louis mit dem Geist von Victor Pasco konfrontiert wird, das ist im Schlafzimmer in dieser Tür und da ist Victor Pasco reingeschnitten. Das sieht man. Also
das ist ein Foto, wo er dann eingeblendet wird und abgeblendet wird.
Ne? Genau.
Also so sieht's aus.
Ja, das sieht man. Ja. Das ist eine ganz andere Belichtung. Das sind Kontraste, die da drumherum sind um ihn. Das ist ganz klar eingeschnitten. Und dann verschwindet er.
Die Proportionen stimmen nicht so richtig. Er ist, glaube ich, viel kleiner oder irgendwie. Also sieht sehr amateurhaft aus.
Auf jeden Fall, ja. Aber ich finde es passend thematisch. Irgendwie. Ja.
Wobei, wenn wir sagen, dass jetzt etwas von unten nach oben strömt, also das Böse, das, was man nicht sieht, was unter dem Boden ist, was in der Erde ist, worauf man jetzt einfach eine heile Welt errichtet hat, dann sind wir eigentlich schon bei den Grundfesten des Horrorfilms.
Das stimmt eigentlich, ja.
dass jetzt gerade beim Gothic-Horror ja in den Kellern, in den Verliesen, ganz tief drunter, die seit 100 Jahren verlassen waren oder so, dass da langsam wieder das Böse geschlafen hat und jetzt wieder heranschwelt, nach oben kommt. Das Ganze kann man auf das Innere des Menschen beziehen und so weiter. Das sag ich mal, Eingebungen von Vorfahren und so weiter oder böse Erinnerungen, längst verdrängte Erinnerungen wieder nach oben kommen, genauso wie, sag ich mal, das Böse dann aus den Kellern kommt oder eben aus dem Boden und so weiter. Das ist ja ein Motiv des Horrorfilms, das ja jetzt, denke ich mal, fast 100 Jahre alt ist. Mhm. Und das ist ja in irgendeiner Form zutiefst eine Spielart des Horrorfilms und was hier wiederum verbunden wird mit dem Grundstein des Zombie-Horrorfilms, denn dieses ganze Zombie-Thema oder Zombie ist ja, sag ich mal, ein westlicher Begriff, ein westlicher Sammelbegriff, ein Popkulturbegriff für schamanische Riten und Vorgänge eben von indigenen Bevölkerungsgruppen, dem gerade irgendwie Haiti oder so hatte ich gelesen, die dem Voodoo sehr nahe sind.
Ja.
So, und eben dieses Voodoo, dieses Personen, Menschen wieder zum Leben erwecken, kommt hier in einer sehr bodenständigen Form. Also wir haben es nicht mit rasenden Zombies zu tun, die blutrünstig sind, die mit abgetrennten Körperteilen wild umherrennen und so weiter und so fort. Sondern wir haben es hier wirklich mit einer sehr sachten Form von Voodoo zu tun in einem Film, dessen, sage ich mal, Fundament sehr, sehr basic horrormäßig ist, so möchte ich es einfach mal umschreiben.
Das stimmt, ja.
Genau, ist also man sieht wirklich, dass der Film ganz viel mit reinbringt. Man kann es irgendwie kaum überblicken, weil hier mal das aufploppt und hier mal das aufploppt und hier könnte man das anbringen und da das anbringen. Letztlich die Geschichte eigentlich relativ simpel, relativ einfach, wird aber dann ausgefüllt und, sage ich mal, erst so richtig korpulent eben durch diese ganzen Anleihen und durch diese ganzen Motive des Horrorfilms und eben der indigenen Bevölkerungsgruppen Amerikas, die ja natürlich auch ihre eigene Mythen und Sagenwelt mitbringen, die Stephen King in seine Adaption wiederum ganz gerne mit reinbringt.
Ja, das ist auch also auf jeden Fall, ja, und das ist ästhetisch eben, ist das auch irgendwie ziemlich stimmig. Also diese Welt ist hell, ist langweilig auch irgendwie. Also gerade wenn wir auch auf die Innenausstattung der Gebäude zum Beispiel gucken, diese, das sind eine relativ spärliche Anzahl von Gegenständen. Ne? Es gibt nicht viele Schauwerte im Großen und Ganzen, sondern die Schauwerte entstehen eigentlich durch die Horrorelemente, die dann eingepflegt werden im Endeffekt. Ne? Es gibt so ein paar ganz nette Einfälle, die da drin stecken. Also zum Beispiel, dass wenn Judd die Geschichte von seinem toten Hund erzählt, dass das so losgeht, dass wir auf seinem Gesicht starten, die Kamera fährt nach links aus dem Fenster raus und dann sind wir in der Vergangenheit und wir sehen, wie seine Mutter die Wäsche aufhängt und so. Ne? Das sind so ganz nette Sachen, aber im Großen und Ganzen ist das ein relativ konventionell, auch nach einem Continuity-Prinzip abgedrehter Film. So, ne? Also wir haben eine Totale, die etabliert uns ein Haus oder die etabliert uns erstmal so eine Gegend, dann gehen wir immer näher, wir haben, wie sich Vater und Tochter unterhalten, dann haben wir so eine Halbtotale, eine Halbnahe, genau, und dann geht sie zur Katze und wir haben eine Nahe, die nur die Katze zeigt und so, ne? Das ist ganz klassisch eigentlich.
Also man bewegt sich in, wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt 1989, aber auch natürlich noch heute, in etablierten Klischees von Rollen, Familienbildern, sag ich mal, einer westlichen Zivilisation. Bewusst wird das provoziert, um eben einen Kontrast zu schaffen? Oder wird das deiner Meinung nach aufgrund der Laienhaftigkeit des Films so ein bisschen mit eingebracht? Also wird mit diesen Klischees bewusst gespielt? Oder denkst du, ist man sich zu dem Zeitpunkt gar nicht so bewusst gewesen, dass man hier einen ganz, ganz oberflächlichen Film dreht in seiner ersten Instanz?
Ich glaube, dass das schon erstmal so abgedreht wurde, um Massenpublikum zu erreichen und erstmal relativ wenige Irritationsmomente herzustellen. Das Interessante ist aber, dass diese Irritationsmomente dann trotzdem irgendwie reinkommen.
Ja. Ja?
Also eben durch die Elemente, die wir angesprochen haben schon. Ne? Dass es eben dann nicht einfach nur beim Drama bleibt, kann man sagen. Ne? Und bei diesem ganz normalen Continuity, sondern dass es diese Störelemente eigentlich gibt, ne? Mhm. Die auch so ein bisschen erinnern an zum Beispiel, du hast ja Horrorfilm genannt, die auch so, wo man mit Sicherheit sagen kann, okay, die Mary Lambert hat da mit Sicherheit auch sich was bei John Carpenter oder so abgeguckt, ne? Mhm. Also bei Halloween, ne? Da hast du ja genau auch diese hellen Momente, ja, draußen, diese schönen Wiesen, mhm, und dann steht auf einmal, genau, da hinten, ja, Michael Myers da, ne? Das, mhm, ist ein Störelement in dem Bild, mhm, im Endeffekt, ne?
Das stimmt, ja. Ja. Was mir gerade noch einfiel, was vielleicht noch ganz interessant wäre anzusprechen, bevor wir zum 2019er Film kommen, mhm, dass hier von Kindern eine Form der Tragik oder des Horrors ausgeht. Also Kinder, wahrscheinlich 1989 noch mehr als heute, sind ja eigentlich, wenn es um Horrorfilme geht, wenn es um Tragisches, um Böses geht, in einer gewissen Form tabuisiert. Also Kindertod, Kinderleiden im Film darzustellen, ist ja schon eine Spielart des Films, die man relativ selten sieht. Mhm. Hier wird jetzt im ersten Teil Gage überfahren, man sieht einen blutigen Schuh rollen, man hört und sieht das Entsetzen der Eltern, mhm, und ein Kind stirbt, kommt dann eben durch die Beschwörung als Voodoo-Zombie, kommt als augenscheinlicher Mensch wieder, entpuppt sich, ich nenne es einfach mal so, als Zombie, muss dann eben nicht in einem gewissen Ritus, aber dann doch irgendwie wieder umgebracht werden, um den ganzen Schrecken dann wieder zu beseitigen, klappt alles nicht und so weiter. Aber es geht ja wiederum auch hier, wie zum Beispiel bei Polanskis Rosemary's Babies oder in Das Omen, wiederum um Kinder, die einen Schrecken in sich tragen, in die Familie hinein und eben ihren Mitgliedern nach dem Leben trachten. Also ist für mich eigentlich so ein ganz nennenswertes Motiv, dadurch, dass man sowas einfach nicht allzu oft findet. Wenn man jetzt Rosemary's Babies sagt und auch Das Omen, ist man wieder früher als 1989. Insofern, ja, rezipiert da Friedhof der Kuscheltiere wieder. Hm. Aber eine ganz interessante Sache, dass eben auch ein Schrecken von Kindern ausgeht. Von der Zukunft einer Nation, von denjenigen, die am unschuldigsten, am vielleicht gutherzigsten und am unverdorbensten sind, dass diese sich, ja, sag ich mal, der Horror zu eigen macht, benutzt, instrumentalisiert, um, ja, für groteske Schauwerte zu sorgen, dass dann eben, ja, ein kleiner 5-jähriger Sohn, sei er 5.
Ich glaube 2.
Oder 2 sogar, okay.
2 und 4 sind die Kinder, ja.
Okay, dass ein 2-jähriger Sohn 3 oder 2 Menschen umbringt. Hm. Das Ganze sind ja schon so kleine Grenzüberschreitungen von Stephen King beziehungsweise von Mary Lambert, die noch sehr anständig bleiben. Also ich glaube, das hätte man durchaus noch krasser machen können, hätte man sich kein Massenpublikum verschließen wollen oder hätte man nicht Gefahr laufen wollen, dass das Ganze irgendwie ein R-Rating bekommt und unter Verschluss gerät. Aber ist nochmal vielleicht ein ganz nennenswertes, ein interessantes Motiv, dass Kinder hier nicht nur, ja, sag ich mal, unpersönliche Opfer sind, die vielleicht so abseits der Kamera so geflissentlich hingenommen werden, sondern dass diese hier eben auch verantwortlich sind für Leid, für Tod, für Horror, ja, und so weiter und so fort. Auch wieder irgendwie eine Anleihe des Horrors, dass eben auch Kinder, das sage ich mal so, das Zentrum der Liebe, die Kinder einer Familie und so weiter und so fort, verantwortlich sind für Schrecken.
Ja, das stimmt absolut, ja. Ich finde, man hätte es ein bisschen besser inszenieren können, tatsächlich. Also das mit der Achillessehne ist noch okay irgendwie,
ja,
aber gerade der Kampf zwischen Vater und Sohn mit diesem Schnittgewitter da hin, ja, und her und du fragst dich, wo nimmt der Sohn die Kräfte her?
Ja.
Das ist ein 2-jähriges, ja, Kind. Das wirkt alles so ein bisschen befremdlich irgendwie, finde ich. Ich würde sagen, ist so mit die am schwächsten inszenierte Szene des Films, so. Ja, kann man vielleicht sagen.
Hat ein bisschen was von Chucky?
Ja, dachte ich auch.
Ja, absolut, als er da so vom Dachboden runterspringt auf dem Vater mit dem Skalpell.
Ja, auch wo das Gesicht, auch mit einem anderen Gesicht, ne? Also das Gesicht wurde verändert sozusagen.
Ein bisschen, dafür, ja. Ja, stimmt.
So was Teuflisches irgendwie. Genau, da sind wir doch an einem ganz guten Ende fürs Erste für den 1989er Film angekommen. Wie macht das jetzt der 2019er Film? erstmal kann man sagen, der Film ist gedreht worden von Kevin Kölsch und Dennis Whitmire. Wir haben keinen Film von denen bisher gesehen,
Nein. Kann
man sagen. Wir kannten die auch nicht. Mhm. Können jetzt auch nicht so viel zu den beiden sagen. Sind jetzt ja nicht die allergrößten Namen im Business, sage ich mal, oder im Horror-Business. Es gibt so ein paar Verschiebungen erstmal, die man vielleicht ganz grundsätzlich nennen kann. Also erstmal spielt dieser Film nicht in den 80er Jahren, sondern eigentlich in unserer modernen Welt. Also wir haben auch Elemente drin wie Smartphones, wie Internetrecherche, ja, Web Research sozusagen. Wir haben einen deutlich diverseren Cast. Also wir haben mehr People of Color sozusagen drin. Wir haben auch mal eine Frau mit etwas mehr Gewicht sozusagen dann zu sehen und so. Ne? Also das ist ein Film, der sich sozusagen moderneren Sehgewohnheiten dahingehend anbietet. Genau, und es gibt so ein paar Elemente, die sich so ein bisschen verändert haben. Ne? Also zum Beispiel, das kann man jetzt so vorweg nehmen, bevor wir vielleicht drüber reden, warum das so ist. Es ist eben nicht der kleine Sohn, der stirbt, sondern es ist Ellie, die stirbt, vom Truck überfahren wird. Wir haben zu Beginn auch so eine Szene, wo dieses Motiv des Tierfriedhofs auch etabliert wird, als etwas, was wirklich von Kindern auch erbaut wird. Wir sehen nämlich, wie Kinder ihre toten Haustiere eben zum Friedhof tragen, sozusagen. Diese zombie-ähnlichen Wesen haben viel mehr Persönlichkeit erstmal. Mhm. Also im Sinne von auch, sie scheinen wirklich auch zu wissen nochmal eher, was sie da tun. Sie beleben sich auch gegenseitig wieder und begraben sozusagen tote Menschen dort auf diesem Friedhof. Und wir haben eine deutlich größere, finde ich, Psychologisierung also der Figuren. Also der Vater, der dann auch irgendwie kurz davor ist, auszurasten und so. Ne? Das sind so kleine Details, die sich geändert haben. Genau. Das ist vielleicht erstmal ganz grundsätzlich. Ich würde ganz gern zu Beginn auch wieder über die Einführung reden dieses Films.
Ja.
Die unterscheidet sich nämlich auf eine ganz grundlegende Art und Weise. Wir haben, und das sieht man im modernen Film immer häufiger, habe ich das Gefühl, wir haben so eine Vogelperspektive, die den Wald zeigt erstmal. Das hat man schon bei Mandy.
Richtig, ja.
Und ich habe es auch schon in anderen
Filmen. Bei so vielen Filmen.
Ja.
Also es machen inzwischen so viele. Ich kenne das in irgendeiner Form relativ früh von Funny Games, dass man eben so diese Familienkutsche da so langfahren sieht, auf so einer Landstraße. Aber inzwischen, also es gibt wenig Horrorfilme, die im Wald spielen, die davon keinen Gebrauch machen. Es sieht natürlich auch immer imposant aus, wenn man so diese Baumwipfel von so einer Vogelperspektive aus sieht. Wirkt alles immer sehr geheimnisvoll. Man sieht, man kann nicht weit nach vorne blicken, man weiß nicht, wo es hingeht. Auf einmal sieht man ein brennendes Haus. Wenig später sieht man wieder ein anderes Haus, das hell erleuchtet ist. Man sieht Straßen, man sieht Wald. Und das Ganze, ist ein schöner Effekt, der aber inzwischen jetzt auch im Jahr 2022 etwas überstrapaziert ist.
Genau, ja. Du hast schon angesprochen, ein brennendes Haus sehen wir auf einmal, dann sehen wir ein anderes Familienhaus. Wir können spoilern, das ist das Haus der Familie, in was sie einziehen wird dann sozusagen oder zu dem Zeitpunkt eingezogen ist. Denn wir sehen in der Folge, dass dieses Haus ist ganz schön verwüstet und die Gegend drumherum, wir sehen eine Blutspur. Und wir haben im Prinzip etabliert, okay, das ist wahrscheinlich das, worauf es hinausläuft. Ne? Das heißt, wir bekommen direkt mit, okay, das geht überhaupt nicht gut aus. Wir haben eine unheimliche Musik auch nebenbei, die so ein bisschen reindröhnt und so. Die einzige Frage, die sich hier jetzt stellt, wie kommen wir denn da hin? Aber dass das böse und blutig endet, wissen wir schon. Ne? Mich hat das so ein bisschen erinnert an zum Beispiel so eine Einführung, die man bei Fede Alvarez hier in Don't Breathe zum Beispiel hat. Ne? Da sieht man auch zu Beginn, wie die wie die Frau sozusagen über die Straße läuft, blutverschmiert schon und dann gibt es eine Ablende und dann sind wir im Prinzip zu Beginn der Geschichte und wir wissen, irgendwann kommen wir an diesen Punkt dann. Ne? Mhm. Das ist so, also man hat schon etabliert, es wird halt was Schlimmes passieren.
Ja. Ich überlege gerade, ob das bei Martyr genauso war. Sieht man am Anfang das Mädchen aus diesem Verlies rennen und um dann erst später zu erfahren, wie das Mädchen letztendlich da rauskam?
Ich glaube, zu Beginn war das nicht ein anderes Mädchen.
Ich weiß es echt nicht mehr.
Ich glaube, das war ein anderes.
Aber versucht einfach ein Beispiel zu finden, aber man hat das ja relativ oft, dass es, sage ich mal, so eine Vorschau gibt auf das, was passieren wird, um dann im Hier und Jetzt in der Gegenwart des Films anzusetzen, um dann, sage ich mal, so einen Spannungsbogen schon mal vorab aufzubauen.
Genau, ja. Genau, und dann in der Folge geht das eigentlich erstmal so weiter, wie wie das auch im ersten Film so weiterging, ne?
Ja.
Wir haben auch so einen cringy Moment irgendwie direkt im Auto mit dem, ah, jetzt habe ich dich aber reingelegt, so, ne, was so total überspitzt auch schon ist. Und da schließt der Film irgendwie daran an. Wobei es hier gar nicht mal so absichtlich wirkt, finde ich. Also ich kann das bei dem Original noch eher akzeptieren, muss ich sagen. Irgendwie. Aber es ist auch so, es sind viel sattere Farben auch nochmal. Ne? Es ist viel heller ausgeleuchtet, aber es wirkt nochmal eine Ecke überspitzter gefühlt irgendwie. Ne? Man hat auch diese heile Welt erstmal, ja. Hm.
Ja. Aber stimmt, das ist, also von der technischen Seite her sieht der augenscheinlich erstmal sehr, sehr gut aus. Also gerade auf Blu-ray und so weiter, alles gestochen scharf, alles super inszeniert, sieht erstmal hochwertig aus, aber gerade so dieses Helle, dieses, sag ich mal, Überhelle. Ich erinnere mich an eine Szene, da ist der Vater im späteren Verlauf des Films an so einer ziellosen Gartenarbeit. Er rächt irgendwie das Laub von links nach rechts. Hm. Hat aber wirklich, die Sonne befindet sich hinter ihm, aber vor ihm hat er wirklich so einen Goldschimmer auf sich drauf scheinen. Man fragt, warum sieht er denn jetzt hier so überhell golden und so vom Sonnenstrahl angescheint aus, wenn hinter ihm gerade irgendwie die Sonne am Untergehen ist und versucht wird, so eine gruselige Stimmung zu evozieren, dadurch, dass jetzt die Nacht anbricht und so weiter und so fort. Es wird kühl, es wird windig, aber es ist noch so ein goldener Schein im Gesicht von Jason Clarke. da sind manchmal so ein paar Sachen, die würden dem manchen Seher oder mancher Seherin vielleicht nicht auffallen, aber irgendwie, wenn man so ein bisschen drauf achtet, gibt es so manchmal so Sachen, die stören einen. Das Ganze wirkt manchmal etwas B-Movie-haft.
Absolut, ja, das stimmt. Das hat wirklich was von einem B-Movie auch. Mhm. Absolut, da gebe ich dir recht. Und man muss dazu sagen, also für mich wirkt diese Einführung und auch dann eigentlich, wie sich der Film in der Folge entwickelt, für mich ist im Gegensatz zum Original hier sofort klar, dass das ein Horrorfilm ist. Also du hast zu Beginn schon viel, viel mehr Elemente, die man irgendwie im modernen Horrorfilm sieht. Du hast viel mehr Elemente, also dieser Traum ist so ein bisschen auch daraufhin inszeniert, den der Vater hat, ne? Also du hast viel mehr diese Räume innerhalb des Bildkaders, wo du dir denkst, okay, hier könnte jetzt irgendwie ein Jumpscare passieren, dass er zum Beispiel zum Fenster geht, sich selbst sieht und du wartest eigentlich nur darauf, dass da irgendwas hochschreckt oder sowas oder zumindest die Katze irgendwie ins Bild springt oder so.
Ist ein guter Punkt, ja.
Ja, das hat man relativ häufig in dem Film. Du hast auch schon relativ inflationären Nutzen von unheimlicher Musik und so. Generell muss man zur Ästhetik vielleicht sagen, der Film wird dann in der Folge viel, viel trostloser und dunkler. Du hast auch mal schlechtes Wetter, viel mehr Nachtszenen auch irgendwie.
Ja.
Ne? Und es ist alles direkt so auf so einen Horrorfilm, so einen modernen Horrorfilm hin inszeniert, ne? Wie man das so macht.
Also, genau, sind wirklich Horror-Klischees. Also, wie gesagt, hier treten jetzt nur noch Jumpscares auf. Auf was man im Film von Mary Lambert fast gänzlich verzichtete. War auch, glaube ich, nicht so die Zeit für Jumpscares. Es kam dann erst so mit diesen Teenie-Slashern, die dann wieder aufgekocht wurden und so weiter, dass dann so diese klassischen Jumpscares auftraten. Aber hier wiederum, wie gesagt, die klassischen Jumpscares und auch gegen Ende hin, also sage ich mal im letzten Drittel, wird es dann auch sehr, sehr generisch, sage ich mal. Also fast generisch. Dass das Ganze dann nochmal irgendeinen Twist bekommt und letztendlich in einer ganz normalen Horrororgie gipfelt, die man schon 100-mal gesehen hat. Aber den Anfang finde ich eigentlich noch am stärksten und hat mich auch so ein bisschen an Hereditary von Ari Aster erinnert.
Mich auch,
ja. Dadurch, dass man viele ruhige Einstellungen hat, langsame Zooms, ist immer das eben mit Dunkel. Also mit einer gewissen Helligkeit gespielt wird. Auf einmal ist es taghell, dann ist es wieder plötzlich dunkle Nacht und alles ist hell erleuchtet durch irgendwelche Kerzen oder Lichter. Und das Ganze geht so von außen nach innen. Also man bewegt sich immer so, sag ich mal, aus einer Totalen, von einem Haus in das Innere und so weiter und so fort. Und es wird versucht, so langsam einen Grusel ins Rollen zu bringen, der dann aber auch bei mir nicht so richtig zünden wollte.
Ja.
Ich glaube, das kann man schon mal vorausschicken. Größter Pluspunkt des Films, der Hauptdarsteller, der nicht mehr aus Dale Midkiff besteht, sondern eben aus Jason Clarke, der das Ganze dann doch noch mal dem bisschen Tiefgang und gibt und das Ganze noch mal mit seiner Persönlichkeit untermauert und vielleicht etwas in Teilen glaubwürdiger darstellt. Genau, das meiner Meinung nach einer der größten Pluspunkte des Films. Jason Clarke, den man ja, wie wir schon im Vorgespräch mal kurz angerissen haben, aus einigen Filmen dann doch schon kennt.
Ja, wir haben im Vorgespräch, fanden das so ein bisschen witzig, weil wir tatsächlich nicht so viele Filme mit ihm kannten. Wir wussten nur, wir kennen das Gesicht, weil das ein Schauspieler ist, der dann doch eher in sehr vielen Nebenrollen dann irgendwie auch durchaus in größeren Produktionen dann mal wie Wolf of Wall Street von Scorsese oder so dann auftritt. Ne? Genau, also ist so ein Gesicht, das kennt man irgendwie.
Ja, und auch mal sehr sympathisch konnotiert.
Ja, durchaus.
Also gerade eben Planet der Affen. Sehr sympathisch, da ist er ja, glaube ich, sogar fast einer der Hauptdarsteller. Also
ich glaube auch.
Auf jeden Fall im engeren Kader. Und bei Everest ist er, glaube ich, auch einer der größten Sympathieträger und der Himalaya-Crack des Films. deswegen ist einem Jason Clarke, denke ich mal, also ist vielen schon ein Begriff, wobei das nicht heißen muss, dass man auch gleichzeitig die Filme kennt, wie wir auch schon rausgefunden haben, dass man manche Gesichter einfach keinen Film zuordnen kann, obwohl man sich felsenfest sicher ist, dass man ja irgendeinen Film mit diesem Schauspieler schon mal gesehen hat. Geht mir bei etlichen so.
Wobei ich auch allerdings dem so ein bisschen entgegen reden würde, dass er, also klar, du hast vollkommen recht, dass er als Sympathieträger in vielen Filmen dann irgendwie auftritt. Ich finde aber lustigerweise, dass das hier überhaupt nicht so ist. Also er ist ein treusorgender Familienvater auf jeden Fall, aber ich finde, das ist so ein Schauspieler, der in seinem Gesicht schon so eine gewisse Ambivalenz hat, im Sinne von, der könnte auch gleich irgendwie durchdrehen. Oder der hat so eine, der spielt diese Rolle mit so einer psychologischen Unsicherheit, finde ich, dass du schon das Gefühl hättest, okay, der ist, der hat so eine gewisse, so ein gewisses Potenzial, zu labil zu werden. Und das ist ja durchaus dann auch was, was sich im Verlauf des Films bestätigt, ja. Indem er ja versucht, seine tote Tochter dann wieder sozusagen in dieses in diese Familienlogik einzupflegen. Eigentlich ist er so ein bisschen wie der Vater des toten Jungen, der aus der Erzählung aus dem ersten Film von Judd, ne? Und das passt ja auch ganz gut damit zusammen. Na, erzähl erstmal dazu, was
da. Es gibt ja im Film, in beiden Filmen, diesen Grundsatz, dieses Axiom. Der Acker im Herzen eines Mannes ist steiniger.
Ja.
Den Spruch finde ich in Bezug auf den Film erstmal gelungen, gerade wenn man um das Motiv Familie herum erzählen möchte. Aber gerade im zweiten Teil, eben durch Jason Clarke, kann ich diesen ganzen Schmerz und diese ganze Gefühlswelt eben durch die Figur Jason oder eben durch die Figur Lewis Creed, gespielt von Jason Clarke, eher nachvollziehen, und für mich erreicht das dadurch mehr Sinn, dieser Spruch, als jetzt eben durch Danny Midkiff im 89er Film, gerade weil es eben ambivalent ist durch diese Schocksituation, die sowohl für den Zuschauer als auch für die Figuren entstehen, sei es jetzt eben den Tod der Tochter oder im 89er der Tod des Sohnes, dann Tod der Frau und so weiter und so fort. Diese ganzen Schicksalsschläge und dieses Getriebensein zwischen Vernunft und Liebe, das kann man hier eigentlich fast miteinander abkoppeln. Also Vernunft wäre, der, sag ich mal, Tod und Verlust zu verarbeiten, aber aus der Liebe heraus möchte man das Ganze nicht aufgeben und sucht nach Wegen und Wegen und Wegen, die dann letztendlich irgendeine dunkle Magie, die man nicht überblicken kann, die man nicht kennt, die man gar nicht kennen möchte, die nicht zum Kulturkreis gehört, aber auf deren Grundfesten man sich eben bewegt, die dann letztendlich dazu führen, dass das Ganze ausufert. So.
Ja, absolut. Das, ich wollte damit auch nicht, das war ein bisschen falsch formuliert, ich wollte damit nicht sagen, dass er unsympathisch ist auf eine gewisse Art und Weise, aber ich finde, die Dramaturgie des Filmes bereitet es so ein bisschen vor, dass das auch in so eine ganz andere Richtung, in so eine Shining-Richtung irgendwie gehen könnte.
Ah, und zwar, okay, ja.
Und zwar auf die Art und Weise, dass der Film ja relativ lange genauso läuft wie das Buch und wie der Originalfilm von 89, aber er nimmt sich dann eben mit dem Tod der Tochter, hat er so ein Element drin, wo man sich denkt, okay, das könnte auch in eine andere Richtung gehen. Also wir haben hier das im Prinzip wird hier etabliert, wir haben es hier mit einem Film zu tun, der gewisse Abweichungen von der Originalgeschichte nimmt, ja, wo man vielleicht auch sich denkt, okay, vielleicht geht das auch in einer gewissen Weise dann doch in eine andere Richtung. Mhm. Ne? Also vielleicht werden noch weitere Elemente in der Zukunft verändert. Ja. Also das läuft ja im Prinzip erstmal genau darauf hinaus, dass auch der Sohn stirbt. Und das passiert ja dann nicht, sondern das ist die Tochter. Genau. Und das ist ja dann wiederum ganz interessant, wenn wir das auch darunter betrachten, dass die Tochter ja noch mal 2 Jahre älter ist als der Sohn und dann schon weiter, sage ich mal so, in ihrer Persönlichkeitsentwicklung ist, was sich ja dann wiederum auch widerspiegelt in ihrer Interaktion als Tote, ja, dass sie dann eben viel mehr, ja, auch durchaus dann viel besser mit den Erwachsenen spielen kann in einer gewissen Weise. Ne? Ja. Dass sie zum Beispiel gegen Ende dann nochmal so die unschuldige Tochter auspackt, kurz bevor sie sterben oder wieder sterben könnte. Das tut sie ja dann im Endeffekt nicht. Ne? Ja. Aber viel boshafter irgendwie auch nochmal, ne?
Ja, also es ist auf jeden Fall ein interessanter Twist, dass man sich dafür entschlossen hat, man nimmt jetzt die ältere Tochter als Opfer und lässt diese dann eben als bösen Quälgeist agieren. Verstehe ich in einer gewissen Art und Weise, dadurch, dass vielleicht heute oder heutzutage das weibliche Geschlecht in einem Horrorfilm mehr Interesse weckt oder mehr Raum bietet für Spekulationen, dadurch, dass, sage ich mal, eine gewisse Form des Feminismus ja sowieso immer im aktuellen Diskurs ist, dass man da vielleicht so ein paar Anleihen versucht einzufangen. Man könnte auf der anderen Seite natürlich auch argumentieren, man wollte einfach einen interessanten Twist schaffen.
Absolut.
Man wollte einfach mal irritieren, okay, wir kennen alle das 89er Original und nun verblüffen wir euch alle und wir schicken jetzt die Tochter in den Tod durch den Laster.
Ja, ja, das ist aber interessant, weil ich finde ja, dass dieser Film ästhetisch sich gar nicht so sehr abhebt von konventionellen Horrorfilmen heutzutage. Ne? Das heißt, eigentlich hat er aus meiner Sicht gar nicht so viel Interessantes zu erzählen. Meiner Meinung nach wurden diese Abkehrungen von der ursprünglichen Handlung eher gemacht, dass man sagt, okay, wir haben hier doch noch irgendwas Interessantes, ja? Wir machen hier doch noch irgendwas anders. Und dadurch hat man, glaube ich, versucht, so eine gewisse Spannung dann hervorzurufen irgendwie beim Publikum. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob das funktioniert? Ich finde, es funktioniert gar nicht mal so gut.
Im ersten Moment vielleicht, aber es hat, sage ich mal, keinen nennenswerten Effekt auf den weiteren Verlauf des Films, der dann, sage ich mal, noch eine Dreiviertelstunde oder so geht.
Ja. Es gibt so, wie gesagt, es gibt so einzelne Elemente, die er halt abändert, dass er vielleicht auch die Figur der Haushälterin ausspart, zum Beispiel, ne? Dass der Kater nicht von der durch die Spritze getötet wird, dann nochmal und so, ne? Das findet alles nicht statt. Dass auch zum Beispiel das Durchschneiden der Achillessehne von Judd eben nicht an dem Bett stattfindet, wo wir die ganze Zeit denken, dass es dort stattfinden wird, zumindest wenn wir den Originalfilm gesehen haben, sondern es passiert auf der Treppe dann oder so. Ne? Das sind so kleine Abweichungen einfach, ne? Und dadurch wird Spannung hervorgerufen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert.
Spannung auf einer sehr, sehr oberflächlichen Ebene. Also ich glaube, Alfred Hitchcock hätte das Ganze nicht so gut gefunden.
Wahrscheinlich nicht.
Wenn da statt einer Bombe, die irgendwann explodiert, immer so viele kleine Bomben gleich explodieren.
Ja. Na, Hitchcock hätte uns wahrscheinlich das Mädchen vor der Treppe gezeigt.
Richtig, vielleicht.
Das wäre dann vielleicht gar nicht passiert. Die Bombe darf nicht explodieren, sozusagen.
Ja, aber richtig. Vielleicht ist der Film dann doch attraktiver für eine etwas jüngere Generation, die das 89er Original eben nicht kennen.
Ja.
Ja, es ist einfach ein neuer Aufguss, sieht alles nochmal ein bisschen aktueller aus, bleibt auch wirklich sehr, sehr sacht im Horror, ist auch FSK 16, aber ist jetzt wirklich nichts, was einen über die Maßen, sag ich mal, magentechnisch fordern könnte.
Ja.
Also ist jetzt alles sehr, sehr gediegen.
Ja. Orientiert sich sehr an modernen Horrorfilmen, an ganz verschiedenen, also so an so Sachen wie Eden Lake oder sowas, also jetzt rein ästhetisch irgendwie, ne? Oder dass man auch so ein bisschen, es hat auch so was Backwood-Horror-mäßiges, wie diese Kinder da durch den Wald gehen, ne? Schwester mit der multiplen Sklerose, die hat mich sehr an Suspiria irgendwie erinnert, ne? So diese entstellte Frau, die dort in diesem Spiegelraum da umgebracht wird sozusagen. Ja. Ne? Das erinnert irgendwie sehr daran. Ne? Also so einzelne Elemente, die hat man sich rausgepickt und hat das so zusammengepackt hier in diesem Film. Ja.
Was mir noch auffiel im 89er Film, war es Multiple Sklerose, an der die Schwester von Rachel erkrankte. Und ich glaube, im 2019er ist es eine Wirbelsäulenmeningitis. Das Ganze wurde sogar noch mal aus welchen Gründen auch immer verändert.
Ich wusste gar nicht mehr, dass das erwähnt wird im neuen Film. Aber ja,
Also stieß mir irgendwie so auf. Und die Figur veränderte sich ja noch mal ein Stück weit. Ich glaube, sogar im Original wurde die von einem Mann gespielt. Mhm. Und ein Mann wurde, sage ich mal, in ein Frauenkostüm gesteckt. Das Ganze sieht wirklich, finde ich, relativ gruselig aus. Also ja, das ist noch einer der Schauwerte, die dann am meisten noch so vielleicht so eine Form des Grusels und der Furcht erzeugen können. Die Szenen mit der Schwester auf jeden Fall. Mhm. Im neuen 2019er Film ist dann, ja, sage ich mal, diese Schwester, wie heißt sie, Zelda?
Ja, das habe ich mir nicht aufgeschrieben.
Glaube ich eher da, um jetzt nochmal so ein paar Jumpscares zu erzeugen und in die psychologische Welt von Rachel einzutauchen, ja, funktioniert nicht mehr ganz so gut und hat nicht mehr so dieses Monsterhafte. Natürlich noch irgendwelche verbogenen Finger, Hände und einen krummen Rücken und so weiter. Und man sieht irgendwie so eine pockennarbige Haut, die dann irgendwie aus so einem Nachthemd, aus so einem alten Nachthemd hervorblitzt. Aber ja, das hat man einfach vom Original übernommen, dass das Original auch noch zu dem Zeitpunkt besser gemacht hat.
So. Absolut, ja. Ich würde auch sagen, also du hast ja schon gesagt, dass das nicht so wirklich hervorkommt oder nicht so wirklich ausgearbeitet wird, diese Beziehung zwischen Rachel und ihrer Schwester. Und ich finde, das ist so ein bisschen symptomatisch auch für diesen Film. Ich finde nämlich, thematisch ist der insgesamt relativ leer. Ich finde, dass all die interessanten Themen, die das Original dann doch irgendwie drin hat, die gliedern sich so ein bisschen in diese moderne Horrorästhetik und in diese ja einzelnen Schauwerte dann irgendwie so ein irgendwie, ne? Ich finde, es gibt ein Thema, was hier interessanter ausgearbeitet ist, und das ist die Art und Weise, wie der Vater eben mit der toten Tochter interagiert, weil hier wirklich so ein Thema bearbeitet wird und so eine Frage gestellt wird: Ist es eigentlich wirklich die Tochter, der wirkliche Mensch, der dahinter steckt, hinter dem Fleisch sozusagen, in die er sich verliebt hat und die er liebt, oder ist es nicht mehr die fleischliche Hülle, die sie umgibt? Ja. Es ist ja vollkommen klar, sie verhält sich komplett anders und so, ne? Es ist eine viel boshaftere Figur, und er akzeptiert oder versucht es die ganze Zeit zu akzeptieren, dass sie auch dann so dieses Wohnzimmer verwüstet während des Tanzes und so, ne? Und versucht sie trotzdem irgendwie so in dieses Leben einzugliedern, aber dass dahinter eine komplett andere Person steckt, das will er ja nicht erkennen, ne? Also hier geht es eher um die Liebe zur Hülle sozusagen, zur Form. Und das ist was, das hat der Originalfilm so nicht ausgearbeitet irgendwie, ne? Das ist hier interessanter. Aber ansonsten ist das, finde ich, ist der Film gar nicht so spannend irgendwie.
Ja, man könnte noch auf den Twist am Schluss zu sprechen kommen.
Stimmt.
Denn der letzte Überlebende des Films ist, oh Wunder, Gage. Also man hat, sage ich mal, die Todesliste des Originals komplett umgedreht, und auf einmal ist Gage derjenige, der als letztes übrig bleibt. Und nach der Ablende hin zum Abspann weiß man nicht mehr, ob Gage denn jetzt wirklich das letzte Opfer war und ob sich seine gesamte Familie, die sich auf einmal um das Auto versammelte, inklusive Carter Church, Gage befand sich zum Zeitpunkt noch aus irgendeinem Grund im Auto. Hab jetzt nicht mehr so gewahr, warum Gage dann im Auto ist. Ja. Vielleicht hat ihn da Rachel reingesteckt oder so.
Genau, der wurde eingeschlossen sozusagen, um in Sicherheit zu sein.
Okay. Genau. Ja, genau. Richtig. Und die Endszene zeigt quasi aus der Subjektive Gages, wie sich seine Familie als Zombies um ihn rum versammeln. Und dann hört man noch so ein paar Geräusche, und dann startet wieder Pet Sematary. Diesmal nicht von Ramones, sondern von Starcrawler.
Ja,
die haben das Ganze auch geremaked.
Ja.
Auch nochmal ein bisschen noch fresher, ein bisschen punkiger.
Das will ich aber kurz nochmal sagen. Also das ist tatsächlich vielleicht nochmal ein interessantes Thema. Tatsächlich, weil im Originalfilm ist es ja so, dass sehr stark vor der Nekromantie gewarnt wird, und das sozusagen, das ist eine große Warnung im Prinzip, die ausgesprochen wird, dass man die Barriere eben nicht durchdringen kann. Das ist sozusagen, das Leben ist sozusagen one way, und es darf keinen Weg zurückgeben.
Richtig.
In einer gewissen Weise.
Ja.
Und hier wird ja diese glückliche Familie sozusagen im Tod wieder vereint. Ne?
Ja.
Man sieht die drei, man sieht sogar, wie die Katze nochmal aufs Auto steigt, und dann hört man im Prinzip kurz vorm schwarzen Bildschirm, wie das Auto geöffnet wird sozusagen.
Wahrscheinlich, ne?
Und dann wird die Familie wahrscheinlich wieder vereint. Ja.
Richtig, ja. Geht also nochmal ein Stück weiter und hebt, sag ich mal, ja, dieses biblische Bild wieder auf, dass es nach dem Tod eben nur noch das Leben im Himmel oder in der Hölle gibt, aber hier gibt es auch das Tod, den Leben nach dem Tod oder das Leben nach dem Tod.
Und, genau. Und das ist ja wiederum ganz interessant, weil ich habe mir gedacht, eigentlich ist das doch, auch wenn das jetzt Tote sind und Zombies sind, eigentlich ist das doch auch irgendwie so eine Form von Idylle. Also eigentlich hat man sich doch dann auch zumindest ging es mir so, eigentlich verliebt man sich dann doch auch hier als Zuschauer in einer gewissen Weise eher in diese äußeren Formen und nicht so sehr in die Menschen, die dahinter stecken, oder?
Ja, also man könnte so denken, okay, die Familie ist jetzt in einer gewissen Form wieder vereint, inklusive Katze, sind jetzt wieder in Eintracht, jetzt fehlt nur noch Gage. Naja, dann lass es mal möglichst schmerzlos an Gage vorübergehen, genau. Damit die mal alle wieder zusammen sind.
Ja.
Ja, also kann man so und so sehen. Also das Ende ist durchaus ambivalent und dann doch ganz interessant, wenn man jetzt so drüber nachdenkt. Ist auch ein ganz interessantes Bild, wie dann auf einmal alle so vor dem Auto stehen und man sieht so hinter der Glasscheibe, der Frontscheibe, wie sich dann langsam alle Gage nähern, die Katze noch auf die Motorhaube springt und man sieht wirklich, die Familie ist komplett, jetzt fehlt nur noch der Kleine.
Und der Song Pet Cemetery ist jetzt auch nicht gerade traurig, so im Großen und Ganzen.
Also
das ist ja ein cooler Punk-Song, irgendwie, der einen mitreißt.
Ich finde ihn fantastisch.
Ich kling gerade total alt, wenn ich sage, das ist ein cooler Punk-Song. ich bin so alt bin ich nicht, Leute.
Ich weiß gar nicht, wie alt das Lied ist. Ist es dann wahrscheinlich aus den 80ern?
Oh, ey.
Von Ramones oder vielleicht auch noch älter? Es gibt sogar ein Musikvideo, also das weiß ich. So alt kann es gar nicht sein. Aber ja, den Abschluss finde ich sogar noch etwas besser im Original als im Remake. Das Ende im Original endet ja, dass dann Rachel Lewis umarmt und ihn dann wahrscheinlich so ein bisschen ermordet. Man hört dann auch wieder so dieses letzte Geräusch nach dem Abblenden. Kann sich seinen Teil denken. Und dann erklingen eben die Ramones mit einem bisschen rotzigeren und sag ich mal so brummenderen Sound als jetzt von Starcrawler, was noch so ein bisschen poppiger klingt.
Das ist übrigens ein Unterschied zum Buch. Also nicht, dass es nicht, dass die Musik
keine Musik.
Die Musik kommt im Buch gar nicht vor. Wer hätte das gedacht? Nee, aber es wird tatsächlich offen gelassen, ob sie auch so bösartig und durchgeknallt ist. Also der Film legt das ja nahe, dass sie ihn umbringt.
Ne? Auf jeden Fall, ja.
Also
man hört es ja auch irgendwie, dass sie hinter ihm das Messer schon bereit hat und zustechen möchte. Er das wahrscheinlich auch in Kauf nimmt, um sie jetzt wieder zu umarmen. Sie küssen sich dann auch nochmal und ihr läuft da irgendwie die Suppe aus dem Auge im Original. Aber die beiden Endstücke des Films sind nochmal ganz erheiternd und auch mit dem Augenzwinkern versehen, dass das Ganze vielleicht doch nicht so ernst zu nehmen ist, dass man wieder aus dieser Welt rausgeholt wird, aus diesem düsteren, dystopischen, aus diesem tragischen. Das dann, sage ich mal, Pet Cemetery, also das Lied, dann wieder eins sagt, komm, so schlimm ist es doch nicht, war nur ein Film, alles gut, hier, könnt ihr noch ein bisschen rocken.
Genau. Oh, alles klar. Also, ich für meinen Teil wäre durch.
Wenn ich so durch meine Notizen gucke, bekomme ich auch den Anschein, dass ich durch bin. Meine Zusammenfassung des Films soll ich ja nicht nochmal vorlesen, oder?
Von dem Neuen jetzt, oder was? Hast du dazu auch eine geschrieben?
Das wär... Ich hätte es auch noch zweimal vorgelesen.
Ach so.
Nee, um Gottes Willen.
Nee, die Leute können zurückspüren. Wir können das auch als Extra-Content nochmal zur Verfügung stellen, dass man sich nur das anhören kann.
Ja.
Viel professioneller wird es bei uns nicht.
Genau, sorry, also richtig. Ja, nee, als Klingelton demnächst erhältlich. Ja, genau. Die Handlung von Pet Sematary gelesen.
Ja.
Von Lukas.
Wir können vielleicht noch so ein kleines Fazit geben. Also ist ja im Prinzip schon so ein bisschen durchgeklungen. Ich finde den ersten Film durchaus interessant. Das ist ein ziemlich okayer Film im Großen und Ganzen. Ein ziemlich interessanter Film auch. Man könnte sich noch viel, viel tiefer mit diesen ganzen Thematiken beschäftigen. Ja. Gerade was diese ganze Geschichte um die Native Americans angeht, sozusagen. Mhm. Oder in dem Fall sind es ja, glaube ich, sind es nicht sogar Canadians. Ich glaube, die Mi'kmaqs waren eher ein Phänomen in Phänomen, also eine Gruppierung, die größtenteils in Kanada. Aber egal. Jedenfalls, damit könnte man sich auf jeden Fall auseinandersetzen. Man könnte sehr viel sich mit nochmal mit dem Verhältnis von Tod und Leben auseinandersetzen. Das wird ziemlich gut dargestellt, auf eine ziemlich interessante Weise. Haben wir nicht die Zeit gehabt. Sagen wir es mal so. Wir sollten ja beide Filme uns vornehmen.
Ja.
Genau, wenn ihr das wünscht, machen wir das in 100 Folgen nochmal.
Machen wir, ganz sicher.
Genau, und den neuen Film fand ich persönlich jetzt nicht so gut.
Wer beide Filme noch nicht kennt, kann ja mal den Versuch starten, zuerst das Remake zu sehen und dann das Original. Könnte vielleicht auch ein ganz interessanter Eindruck sein, den man da gewinnt. Ansonsten muss ich auch sagen, dass ich beide Filme okay finde, sehenswert, je nachdem, auf was man mehr Wert legt, auf Aktualität, auf eine schönere Technik, auf vielleicht bessere Schauspieler, dann eher das Remake. Wenn man vielleicht, ja, so ein bisschen mehr Substanz möchte, dann doch eher das Original. Genau.
Alles klar. Gut, dann belassen wir es dabei und kommen zur nächsten Episode.
Ich bin gespannt.
Ich habe den Film, habe ich dir schon im Vorfeld gesagt, ich habe den Film vergessen. Aber weißt du was, es gibt eine gute Nachricht auch. Du kannst dir den nämlich aktuell zumindest noch ein paar Tage auf Mubi angucken. Wir reden über jemanden...
Mit M.
Mit M, genau. Also der Vorname mit M.
Okay, ja.
Genau.
Und der Nachname mit B.
Genau, richtig. Du hast mein Letterboxd verfolgt anscheinend. Wir werden das nächste Mal über Mario Bava reden.
Sehr schön.
Du bist ja im Prinzip der mich so ein bisschen auf diesen ganzen Trip mit italienischen Horrorfilmen gebracht hat. Aber ich glaube, den hast du noch nicht gesehen. Ich fand das ganz lustig, als du vorhin gesagt hast, dass Friedhof der Kuscheltiere im Prinzip wie ein Dracula-Film beginnt. Denn der Film, über den wir reden, der hat Dracula auch im Titel. Dracula hat mit dem Film allerdings überhaupt nichts zu tun. Das ist so ein schöner, beknackter deutscher Titel, den man sich ausgedacht hat. Wir reden nämlich das nächste Mal nicht über irgendeinen Film von Mario Bava. Wir reden über seinen Debütfilm. Die Stunde, wenn Dracula kommt, beziehungsweise aus dem Jahre 1960, beziehungsweise im italienischen Original heißt er La Maschera del Demonio. Und der englische Titel ist vielleicht auch noch geläufig, Black Sunday. Über diesen Film werden wir das nächste Mal reden. Schön. Mario Bavas Debütfilm. Die Stunde, wenn Dracula kommt.
Da freue ich mich sehr, kenne ich noch nicht. Wenn es den bei Mubi gibt, werde ich mir den noch angucken. Ansonsten ist das aber auch ein Film, den ich mir sehr gern als Blu-ray oder Mediabook oder sonst was mal zulegen möchte. Vielleicht gibt es auch eine Mario Bava Box, die ich mir jetzt daraufhin mal zulegen könnte.
Ist da drin, ja.
Mario Bava natürlich auch einer der Horror-Urväter. Sehr interessant, bin ich gespannt, kenne ich übrigens noch nicht.
Ja, es gibt eine sehr schöne Edition von Koch Media. Die kann ich dir auch geben. Es gibt ein sehr schönes Booklet, sehr schönen Text cool. dazu. Genau, und bekommst du auf jeden Fall auch, wenn du dir jetzt nicht direkt kaufst. Also ich habe mir jetzt nur vergessen, du kriegst
noch. Sehr schön. Ja. Ah, da freue ich mich. Also wieder ein weiterer Horrorfilm.
Ja, cool. Genau. Genau, also das nächste Mal Mario Bava. Wir sagen Tschüss, verabschieden uns, hoffe, euch hat das gefallen. Liked uns auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, folgt uns auf Spotify und Apple Podcast. Ich habe gehört, man kann jetzt auch schon seit einiger Zeit auch bei Spotify Bewertungen abgeben. Das hilft uns sehr. Bewertet uns bitte mal. Bewertet uns gut.
Genau, Feedback ist immer wichtig.
Ja, aber nur gutes Feedback. Wir wollen keine Kritik. Nein, war natürlich ein Scherz. Wenn wir irgendwie totalen Quatsch gelabert haben, dann weist uns darauf hin. Ansonsten wünschen wir euch noch viel Spaß mit weiteren Folgen, mit anderen Podcasts. Wir sagen Tschüss, macht's gut, ciao, bis bald.
Macht's gut.